Mich fragen immer super viele Leute, Leonie, was hörst du denn so für Musik?
Musik? Musik? Musik? Musik? Musik?
Herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe von Deep Talk, unserem Format bei eigentlich alles, wo wir uns mit diversen KünstlerInnen und Leuten aus der Musikbranche treffen, online meistens, bis jetzt immer nur online, und über ihre Werdegänge reden oder über Projekte, was sie gerade am Start haben. Heute ist für mich auch was ganz Besonderes, weil ich mit jemandem wieder mal sprechen kann und auch wieder sehen kann, mit dem ich jahrelang sehr viel zu tun hatte, fast täglich. Wir mit ganz viel, Felix, ich sieht man nicht winken.
Ich weiß. Podcast. Ich wollte dir trotzdem winken, weil ich mich gefreut habe.
Wollte auch gerade sagen.
Okay, da habt ihr schon den Namen gehört, das ist der, mein guter Freund Felix, mit dem ich mal zusammen in einer Band gespielt habe und wir ganz viele Schandtaten durchlebt haben, über die wir heute nicht sprechen werden, sondern der hat nämlich noch einen Bandkollegen, weil er hat sich nämlich, er hat mich nach unserer Trennung sich weiterentwickelt und weiter, hat weitergelebt, dieses Schwein, und hat jetzt eine neue Band.
Das Herzblut.
Mit dem Marcel zusammen. Ich sag erstmal Hallo euch beide.
An euch beide. Hi Norbert, grüß dich.
Servus Norbert, hi.
Hi. Und die Band nennt sich The Shirts. The, also wie The bloß mit 2 E. Das hat so eine Garage-Punk aus den 60ern, Hintergrundgeschichte. Ist ein bisschen sehr insiderig, aber who cares? Und wir wollen einfach mal über ihr Projekt reden, was sie jetzt neu angezettelt haben, weil mich hat es auch ein bisschen kalt getroffen, weil Felix mir einfach nichts gesagt hat, dass er eine neue Band hat. Und da war ich ein bisschen sauer und habe es mir angehört und dachte mir, geil, es gefällt mir. Und ja. Und als erstes wollte ich erstmal gerne wissen, was ich jeden frage bei uns hier, was zurzeit bei euch musikalisch so läuft, wenn ihr Musik hört. Ganz unverfänglich. Was da geht da gerade so? Felix, fang mal an.
Puh, das ist eine gute Frage. Momentan, lustigerweise, ist es echt viel so Deutschpunk, obwohl ich Deutschpunk eigentlich relativ grausig finde, so über die Bank gebrochen. Aber es gibt paar coole Bands, namentlich Pisse heißt die eine.
Sehr gute Band. Sehr gute Band.
Die tatsächlich, ich weiß gerade gar nicht, die ist so ein bisschen sehr undergroundig. Also man findet auch irgendwie nur über Bandcamp von denen was. Und ich finde, die haben ein ganz witziges Konzept, so wirklich super minimalistisch, so ein bisschen New Wave-ig irgendwie auch. Und einfach sehr, sehr lustige Texte. Und so, das, da erwische ich mich immer wieder mal so, dass so, das läuft immer mal so nebenher auch mal. Oder zum Beispiel auch von Idols Ultra Mono, das neueste Album. Auch ein absoluter Banger. Muss man sich unbedingt anhören.
Ist mein fast Album des Jahres 2020.
Würde ich fast sogar auch unterschreiben. Einfach allein schon wegen dem asozialen, brachialen Gitarrensound. Da geht mir persönlich die Hose auf.
Das hat ja der, ich weiß gar nicht, John Bowen oder wieder, zweite Gitarrist mit den längeren Haaren, der hat das mitproduziert, den Gitarrensound.
Der verlauste Hippie.
Das merkt man aber auch. Ja. Krasser Typ. Und jetzt bei dir, Marcel, was geht da so?
Ja, ich merke hier, ich habe schon ordentliche hier kann ich natürlich nicht mithalten. Ich bin eigentlich voll auf dem Mainstream. Ich habe letztens zufällig von den Hives einen Online-Live-Auftritt gehört.
Nice.
Oder gesehen. Und das hat mich übelst wieder zurückgeworfen in die Zeit. Und ich glaube, das ist eigentlich das, was ich gerade so ein bisschen wieder hoch und runter höre. Die alte Musik.
Das ist auch also meine Theorie, aber tatsächlich, dass dieses Garage-Revival aus den 2000ern, so 2007 rum, das kommt jetzt wieder. Ich so kann, diese ganzen The Hives, The Strokes, ja, all das.
Ich kann auch echt diesen Live-Auftritt, ich bin mir gar nicht sicher, ob es den frei gibt, aber das war ein ganz cooles Konzept. Die haben in verschiedenen Städten, konnte man Tickets kaufen und dann hatte man den Zugang für 1,5 Stunden Live-Konzert und dann konnte man anrufen und so. Und das war echt, also das war ein richtig geiles Videokonzept auch und die sind total durchgedreht. Ich weiß nicht, die sind auch uralt gefühlt, bestimmt Mitte ja, 40. uralt, aber die sind ziemlich abgegangen und da bin ich jetzt irgendwie wieder auf dem Trip.
Hives generell live, absolutes Erlebnis. Ich habe die mal in der Tonhalle hier in München gesehen, vor Jahren auch, und es war absolut schweißtreibend. Ich glaube, ich war nach keinem Konzert jemals so durchgeschwitzt wie nach diesem.
Das stimmt. Aber habt ihr mal das neueste Strokes-Album gehört vom letzten Jahr oder diesem Jahr?
Es gibt nur Strokes,
also? Ich habe mal reingehört, ganz, aber...
Ganz genau. Das ist einfach vollkommen ignorierenswert. Das ist so, ja. Also nach der First Impressions of Earth haben die einfach komplett nur noch Scheiße gebaut, meiner Meinung nach.
Ja, ich weiß auch nicht, irgendwie das Interesse hat bei mir auch irgendwie stark nachgelassen. Es war so, ja, okay, ja. Ich war früher großer Strokes-Fan, inzwischen ist das so, ja, die gibt's halt auch noch irgendwie.
Aber kannst du, also ich finde schon, dass man da immer wieder reinhören kann. Also ich finde, die haben schon so einen Sound geschaffen oder ich weiß auch nicht, das ist, ob das Nostalgie ist, aber das ist einfach immer noch so cool. Also ich finde echt auch, also da kann man mich immer wieder abholen.
Ja, ich meine, schlecht sind sie natürlich nicht, das ist eine Weltklasse-Band nach wie vor, aber gerade, also die alten Sachen, natürlich geil, aber das Ding ist natürlich wieder so rennt es ja, früher war alles besser, aber da war tatsächlich früher alles besser, so dumm wie es halt auch klingt.
Ja, bei manchen ist es auch einfach so. Mhm. Es ist so traurig, wie es ist, aber es ist einfach so. Aber ich höre zum Beispiel mittlerweile, Gott, ich wirklich in den letzten Wochen viel, viel Hip-Hop. Was ich mir an Hip-Hop mittlerweile reingeprügelt habe, das ist nicht mehr feierlich. Ich muss irgendwie die letzten 20 Jahre Hip-Hop aufholen, gefühlt.
Auch geil.
Aber da ist auch echt viel Gutes gekommen, muss man auch ehrlicherweise mal sagen. So,
unfassbar Gutes.
Ist immer schwierig, wenn man das Leute hat, die dann irgendwie die Augen links und rechts verschließen und halt auf einer Linie festgefahren sind und dann halt auch wirklich sich in diesem Kosmos vielleicht gut auskennen, aber in anderen Bereichen passiert halt trotzdem auch echt viel. Deswegen,
ja klar,
Augen auf links und rechts.
Und ich würde ja fast behaupten, dass Hip-Hop so ein bisschen der neue Punk ist seit letzten 10 Jahren. Mhm. Was so Attitüde und wir machen einfach mal und geht ab.
Voll und auch die Reaktionen der Leute darauf ist ja irgendwie auch lustig zu sehen, sodass manche Leute echt davon hier, wie sagt man, hier offended sind. Wenn jetzt da, weiß ich nicht, irgendwie so ein Trap-Burschi in der Gegend rumspringt mit bunt gefärbten Dreadlocks. Das hat mich dann so ein bisschen erinnert an die Zeit irgendwie, wo dann irgendwie diese ganze New-Metal-Geschichte so, da waren die Leute auch wirklich angepisst, wenn da irgendwie so Jugendliche rumgelaufen sind mit riesigen Baggy-Jeans und halt irgendwie so einfach verlottert so ein bisschen. Genau dasselbe passiert jetzt halt auch.
Auch von der Aggressivität eigentlich fast schon so. Mhm. Also dass wie die Künstler auf die Bühne gehen oder ihre Alben veröffentlichen, inhaltlich, aber auch ihr Auftreten, immer so provokativ. Und das kann man schon so ein bisschen vergleichen, das stimmt, ja.
Ich war mal beim in München beim Audio 88 und Yassin-Konzert im Backstage. Und die Leute sind nicht weniger abgegangen als bei irgendeinem räudigen Metalcore-Konzert.
Ja, voll.
Das war halt schon geil.
Voll, jetzt, das ist irgendwie. Rums. Nee, sorry. Das ist halt auch die Sache so. Da kann es genauso abgehen. Das kommt natürlich immer auf die Leute an. Wenn die Bock haben, dann zünden die Hütte an. Egal, ob das jetzt irgendwie, weiß ich nicht, eine Metalcore-Band ist oder eine Schlagerband von mir aus oder sonst was. Unterm Strich, scheißegal, wenn die Stimmung passt, dann egal.
Ich denke, dass sich dieses Rock-Ding auch so ein bisschen vielleicht durch den Drang in den Mainstream so ein bisschen verlebt hat und dass halt dann Hip-Hop die letzten 10 Jahre halt die Möglichkeit gegeben hat, für die jungen Leute da irgendwas Neues zu schaffen und so ein bisschen zu rebellieren. Und das gibt's beim Rock irgendwie, gab es nicht mehr so krass. Also es gibt bestimmt noch, also wobei eigentlich, es gibt es bestimmt
genau. Ein bisschen philosophisch zu bleiben, ich glaube, der Mainstream-Rock hat die letzten 20 Jahre nicht verändert, groß, oder letzten 15 Jahre.
Ja, aber ich glaube, man kann allgemein sagen, es gibt nichts mehr, was irgendwie so ein bisschen da in diese, also wirklich neu und innovativ ist, oder wo du sagst, um Gottes Willen, was zur Hölle, das ist wirklich Rock'n'Roll so.
Nee.
Also, weiß ich nicht, das Letzte, was da vielleicht so ein bisschen interessanter war, keine Ahnung, oder was so ein bisschen schockierend war, das war irgendwie, weiß nicht, Slipknot mit den Masken und danach kam irgendwie...
Alter, das ist aber, wie alt, das ist ja ewig her.
Ja, aber was kam denn dann danach noch groß Neues so...
Ja,
na klar, dann kam halt Mitte der 2000er oder Anfang der 2000er kam ja diese ganze New-Metal-Szene, was du erst gesagt hattest, dieses ganze hier, mein Gott, Kater, hör mal auf. damit muss man jetzt leben, die Kater sind wach. was ich sagen wollte, New-Metal war so, wie du sagtest, das Letzte, was so ein bisschen Aufruhr gesorgt hatte im Rock-Bereich. Und dann kam halt dieses ganze Indie-Kram aus
Britain. Was ja auch nicht schlecht ist, aber das ist halt irgendwie nicht mehr so das, also, ja, natürlich ist coole Musik und es macht irgendwie Spaß, das zu hören, aber es ist jetzt nicht irgendwie, dass du sagst, wow, um Gottes Willen, was geht jetzt da ab? Und ich meine, bei irgendwelchen
Limp Bizkit-Rock.
Ja, genau, und bei Limp Bizkit, irgendwie bei den Konzerten wurden halt einfach irgendwie Leute totgetrampelt, weil es da so rund gegangen ist. Also nicht, dass das was Gutes wäre, aber ich meine, da war Krieg halt vor der Bühne.
Das ist richtig. Und und es ist auch bezeichnend, guck mal, dass die Arctic Monkeys sind ja bis heute eine der größten Bands den es gibt.
Und die haben es tatsächlich aber auch geschafft, über die Jahre hinweg immer interessant zu bleiben, wenn man
das Ganze sich verändert auch echt voll. Musikalisch und so.
Ja, ja. Aber auch immer anhörbar. Also ich finde das irgendwie war immer interessant, was da kam. So man kann sagen, ja, es ist irgendwie, man hört es gerne oder nicht. Aber musikalisch war es irgendwie immer interessant und spannend und auch nichts dabei, wo man sagt, um Gottes Willen, das war jetzt einfach der allerletzte Bullshit, den man sich überhaupt nicht anhören kann.
Ich glaube, bei den Arctic Monkeys war das Beste, dass die mit Josh Omi zusammengearbeitet haben von Queens of the Stone Age dann. Mhm. Das war einfach für die so ein Schritt, wo sie die richtige Richtung gemacht haben, einfach mal sich von diesem ganzen Indie-Quatsch wegzulösen.
Ja, da sind die erwachsen geworden.
Richtig. War auch eine geile Platte, die haben Bug. Das war auch eine geile Platte. Mhm. Aber jetzt mal vom Mainstream zum Mainstream, wir rennen nämlich zu eurem Band. Einfach mal ganz, ganz simpel gefragt, wie habt ihr euch beide zusammengefunden?
Oh, das war Schicksal, glaube ich. Es war eine ganz lauwarme, regnerische Nacht.
Mit Vollmond.
Vollmond und ich habe Felix gesehen, wie er auf der Brücke abends ein bisschen Musik gemacht hat.
Oberkörperfrei
und dann musste ich ihn ansprechen. Nee, also wir haben uns bei der Arbeit kennengelernt.
Richtig unspektakulär. Wir hatten beide nicht so viel zu tun und dann haben wir, klar, was macht man? Man redet über Musik. So, ja, genau. Und dann haben wir festgestellt, oh geil, wir finden beide Nirvana cool.
Stimmt. Und du hast mir einen Proberaum vermittelt. Weil ich war neu in München und ich habe mit Felix zugequatscht, dass ich einen Proberaum suche zum Schlagzeug spielen. Und er kannte, da hatte so ein paar Kontakte und dann hat er mir das vermittelt und irgendwann haben wir mal die Idee gehabt, dass wir zusammen spielen. Und dann hat es eigentlich super funktioniert.
Okay. Also tatsächlich auch so Initialzündung, einfach rein in den Raum, die Gitarre angestöpselt und dann halt einfach direkt losgeprügelt wie die Blöden. Und das hat tatsächlich irgendwie so ganz unkompliziert, das war jetzt irgendwie nicht abgesprochen, aber es halt, ja, passt, okay, keiner von uns ist jetzt irgendwie so ein Ultra-Profi an seinem Instrument, aber wir kriegen halt die Basics hin. So, und das reicht ja meistens auch.
Wie Felix immer Maß untertreibt mit seinen Skills, das ist schrecklich.
Es ist so krass. Er hat auch gesagt, lass mal spielen zusammen. Und ich so, ja, aber ich kann einfach nur ein bisschen Schlagzeug spielen. Und er so, ja, ich kann auch nur so die Grundakkorde kann ich spielen. Und dann hat er so seine Gitarre mitgebracht oder seine Gitarre, ich glaube, er kam sogar beim ersten Mal mit zwei Gitarren direkt an, hat die angestöpselt und haben wir so losgejammt. Er behauptet bis heute, dass er einfach ein ganz lausiger Gitarrist ist.
Ja, lausig betrifft es vielleicht nicht, aber auch jetzt hier nicht kein Jack White oder sowas. Also gut, das ist natürlich.
Ja, es gibt ja aber auch noch so die Graustufen dazwischen.
Ja, also wirklich. Scheiße oder Jack White, entweder oder.
Könnte auch ein Albumtitel von euch sein irgendwie.
Stimmt. Oh man.
Ja. Das war es eigentlich bei uns. Wir waren super unkompliziert beide und ich glaube, wir hatten beide den Drang, mal wieder in der Band zu spielen.
Es war so ein bisschen auch so, irgendwie, wenn jemand so halt schon Bock auf Musik hat, aber irgendwie nie dann, also alleine Musik machen ist ja immer so eine Sache. Klar, man kann das schon machen auch und es macht ja irgendwie auch zu einem gewissen Punkt hin Spaß, aber es ist nie dasselbe, wie wenn du mit jemand anderem zusammenspielst.
Das stimmt, ja.
Einfach kein Vergleich und natürlich ist es dann so, ja, man sucht immer wieder mal, guckt sich mal um und aber jemanden dann zu finden, der da irgendwie auf derselben Wellenlänge ist, das ist halt die Kunst, dass man sagen kann, okay, man findet irgendwie einen gemeinsamen Nenner, auf den man sich einigen kann und dann spielt man da halt einfach mal zusammen. Also das ist halt irgendwie gar nicht so häufig, dass man da jemanden findet, wo es halt irgendwie passt.
Ja, und ihr spielt ja Garage Rock, sagen wir mal Garage Rock, ganz, ganz blöd
weit,
gesagt.
Weit gefasst.
Gesagt.
Ja, und das trifft es auch ganz gut so. Also, es ist halt ja, schlicht, simpel, einfach auf die Schnauze.
War das von vornherein irgendwie so zwischen euch abgemacht, komm, wir machen jetzt Garage Rock oder habt ihr einfach angefangen und dann gemerkt, oh, wir kommen in diese Richtung Garage Rock oder wie lief das?
Ja, also abgesprochen war eigentlich nichts. Das war das Schöne eigentlich. Wir haben einfach gespielt. Aber ich glaube, weil wir einen ähnlichen Hintergrund haben, rutscht man dann doch relativ schnell da wieder rein. Das ist, wir hatten halt irgendwie, wir hatten eine kleine Vereinbarung, dass wir nicht zu viel nachdenken. Weil wir hatten beide keinen Bock, es ist jetzt ja nicht so, dass wir die ganze Zeit proben können und man trifft sich nicht so häufig. Und dann haben wir damals gesagt, wir wollen die Zeit nicht mit diskutieren und philosophieren verbringen, sondern wir wollen echt spielen.
Und letzten Endes, es juckt auch keinen Schwanz, ob du jetzt irgendwie das Solo irgendwie drei Takte länger spielst oder ob da jetzt noch irgendwie eine Bridge drin ist oder sonst was. Es juckt einfach keinen. So, stimmt, also warum sich dann damit mit so Details aufhalten? Letzten Endes geht es darum, einfach zusammen ein bisschen Krach zu machen.
Ja, genau. Und auch so die Energie dann zu haben, so ein bisschen das Auspowern.
Das stimmt. Und das tatsächlich, wir haben dann auch so beim ersten Mal Proben, waren so ein bisschen, ja, wir haben zusammen gespielt. Und ich hatte dann von den The Sonics Witch im Gepäck, also den Song, den tatsächlich spiele ich schon seit Jahren so für mich hin. Ist natürlich ohne Schlagzeug eine bisschen mühsame Geschichte. Und dann haben wir den einfach ausgepackt und er hat halt instant geklappt. Also es war irgendwie so, ja, passt. Einfach losgeprügelt. Okay. Ich habe Marcel einfach die auf dem Handy schnell den Song gezeigt. Also ja, passt, kann ich. Und ab ging die Luzi. So, deswegen ist das ist so ein bisschen unser Spirit Animal Song geworden, weil es halt einfach irgendwie so, der ist halt genauso einfach auf die Schnauze, ohne irgendwie ultra kompliziert zu sein. Und gut ist.
Aber ihr habt nicht gecovert, oder?
Nee, noch nicht.
Also, beziehungsweise, er ist in der Pipeline.
Den wollen wir auf jeden Fall immer behalten. Also der ist echt, den spielen wir auch immer jetzt gerade. Gut, jetzt haben wir ewig nicht geprobt wegen Corona. Tatsächlich.
Ja.
Aber wenn wir uns sehen, dann spielen wir den auch immer zum Warmwerden.
Ja, genau, zum guter Aufwärmen, weil du halt dann direkt in diese Stimmen reinkommst und diese Energie gleich irgendwie herrscht. Das ist immer gleich so, okay, jetzt geht's los hier, jetzt wird reingeprügelt.
Cool. Nee. Und wie lange, gut, es ist halt unfair zu sagen, ich weiß, aber ich kenn ja Felix schon ein paar Jahre jetzt, ich weiß ja, welche Entwicklung er hat, ich weiß, dass er ewig schon Gitarre und sowas spielt und Bass und, aber Marcel, wann hast du angefangen oder wie ist denn dein musikalischer Werdegang im Instrument?
Boah, ich spiele auch schon ewig Schlagzeug, also immer schon als Kind, also ich hatte dann auch Gott sei Dank den Support von meinen Eltern, dass in die Garage durfte ich ein Schlagzeug stellen. Und dann habe ich da immer losgespielt. Und dann hatte ich immer, also mein Vater hat immer zu mir gesagt, lern Gitarre, weil da kannst du immer spielen, überall, wo du willst, auch für dich alleine in deinem Zimmer. Aber ich wollte immer Schlagzeug spielen. Und dann hat er gesagt, aber dann musst du dir sofort eine Band suchen. Und dann habe ich halt sofort, als ich so ein bisschen spielen konnte, habe ich halt mit Freunden irgendwie überall irgendwelche kleinen Bands gehabt. Und genau, aber ich hatte jetzt auch ewig Pause. Also bei mir ist es wirklich so, im Studium ist das dann alles irgendwie versagt bei mir und ich habe dann echt lange gar nicht gespielt. Und eben als ich dann nach München für die Arbeit kam, war so dieses Ding, okay, ich brauche noch irgendwas, ich will mal wieder ein bisschen rumspielen. Und dann kam das eben, ging es eigentlich relativ schnell auch mit uns.
Aber hattest du eigentlich jemals Unterricht?
Ich hatte Unterricht, ja, auf jeden Fall. Ja. Ich hatte
mit Lehrer und allen
Unterricht. Hört man nicht. Nee, ich hatte Unterricht. Ich hatte bestimmt 3-4 Jahre Unterricht. Ich habe angefangen wahrscheinlich mit 12. Und habe dann echt so Trommelunterricht gehabt. Ich hatte einen super Schlagzeuglehrer, richtig coolen Typ, der auch immer gesagt hat, du musst in eine Band. Es ist,
das stimmt halt echt
so. Spiel nicht in, also dein, als Schlagzeuger, ich komme ja auch von so einem Vorort und dann gibt es diese Kapellen und dann hat er gesagt, nee, geh nicht in so eine Kapelle, such dir eine Band, such dir irgendeinen Typ, der Gitarre spielen kann. Und dann, genau, ist das so ein bisschen der Werdegang. Ich meine, das ist ja das Schönste als Schlagzeuger. Also ich finde ich zumindest, wenn du eine coole Band hast.
Nur das macht vor allem, du entwickelst dich innerhalb einer Band extrem viel schneller weiter, als wenn man für sich selbst probt. Weil du bist.
Ich glaube, wenn man die ganze Zeit für sich selber probt, du wirst halt irgendwann zu so einem Fachidiot. So, du bist halt irgendwie, von mir aus entwickelst du da kranke Skills, aber letzten Endes ist es halt einfach komplett ein anderes Thema, wenn du mit jemandem in echt zusammenspielst. Das aufeinander hören hast du halt sonst auch irgendwie nicht. Also wenn du einfach nur für dich probst oder auf einen Jam-Track oder sowas.
Ja, es gibt halt einen großen Unterschied zwischen Musik machen und Instrument beherrschen. Das ist halt ein riesengroßer Unterschied.
Gut gesagt.
Ja, und dann habt ihr euch jetzt letztes Jahr gegründet oder war das schon?
Nee, 2000. Eher. Ja, gut gegründet, ey.
Also, sagen wir mal,
ich weiß nicht, ob man
das sagen kann. Ja, das klingt, also wann was ist euer Jahrestag?
Keine Ahnung. Aber ich glaube, wir haben angefangen 2019.
Ja,
schon aber, noch. Das war vor Corona, okay. doch.
So irgendwie so im
Oktober, vor Corona.
Nein, Oktober 2019 oder November?
Nee, März 2019. Wir haben schon ein paar Mal gespielt. Ja, da kam ja schon Corona, dann war der Proberaum zu.
Ja, aber stimmt, ja, du hast recht. Stimmt.
Wir hatten noch einen Bassisten auch zwischenzeitlich. Wir haben so eine kurze Bandgeschichte, aber wir haben schon einen Bassisten
rausgeschmissen.
Verbrannt, ja. Der hat nicht gepasst.
Es muss ja auch menschlich passen.
Der menschlich hat es gepasst, aber musiktechnisch waren es einfach komplett unterschiedliche Richtungen. Aber es ist auch okay.
Es gibt mehr SG. Was?
Puh. Ah, nee, also ja, seit 2019 läuft tatsächlich, und dann hier kam der Onkel Corona ums Eck und hat uns ordentlich rangenommen, wobei das für uns tatsächlich auch so ein bisschen der Tritt in den Arsch war, weil wir erst dann aufgenommen haben tatsächlich. Also das war so ein bisschen der Startpunkt auch, dass wir sagen, okay, dann nehmen wir jetzt halt mal auf, so, wenn wir eh schon nicht proben können und sonst auch nichts geht. So ein bisschen Zeug einspielen, das kriegt man schon noch hin, und man durfte ja glücklicherweise schon noch alleine in die Proberäume. Da hat Marcel dann die Drumtracks aufgenommen und dann haben wir es tatsächlich alles online zusammengeschubst. Also wir haben es für manche Songs teilweise auch einfach gar nicht gesehen, als die entstanden sind. Es war immer nur so, ja, okay, ich schicke dir was rüber, du schickst mir was rüber, und dann werfen wir alles in einen Topf, rühren einmal um und fertig kommt. Unten kommt dann der Garagenbrei raus.
Ja, das war das Schöne auch.
Das machen Chili Peppers seit 20 Jahren so ungefähr.
Nee, aber das war echt, in Corona war das super, weil wir hatten halt was, ja. Mhm. Also ich meine, man konnte ja zeitlang gar nichts machen, und dann hat Felix irgendwie einen neuen Song geschrieben, und dann hat er mir den rübergeschickt und ich bin in den Proberaum und habe dann irgendwie was zusammengespielt und dann haben wir das zusammengebaut. Alles immer, online, alles, also ohne uns sozusagen echt zu sehen.
Und auch immer so nach dem Credo, okay, es wird jetzt da nicht groß rumdiskutiert und überlegt, wie viel man jetzt an der Songstruktur rumschraubt, sondern einfach, okay, das ist der Song, spiel was drauf und dann kriege ich was zurück. So, ja, passt, geil.
Da gibt's auch keine Diskussionen bei uns. Also das ist echt, jeder spielt einfach.
Ja, macht das, was er halt kann.
Ja, genau, aber wir fangen nicht an zu sagen, hey, das ist diese hier, geh doch da auf einen anderen Akkord, oder beim Schlagzeug redet Felix auch nicht rein,
spiel da
einen anderen Track oder schneller oder was auch immer, sondern wir lassen das dann einfach so. Und das ist, glaube ich, das Ding, was es so schön macht, weil es so unkompliziert ist. Das hört man auch auf den Aufnahmen. Das ist natürlich weit weg von Perfektionismus.
Aber muss es ja auch nicht sein. Also das ist ja auch Perfektionismus in Musik ist so das Langweiligste überhaupt.
Das wäre, glaube ich, auch so absolut tödlich, gerade in der Stilrichtung. Also gut, wenn du jetzt irgendwie ein klassischer Musiker bist, dann ist das vielleicht schon ganz gut, wenn du einigermaßen tight spielst. Aber jetzt hier so ein paar so Garagenbängel, dann ja, mein Gott, ob das jetzt irgendwie hundertprozentig auf den Klick ist. Unterm Strich juckt es ja auch keinen.
Ja, aber ich höre ja gerade auch ganz viel die neue Gojira-Platte, falls ihr die kennt. Gojira ist so Technical Death Metal.
Boah, das vor Jahren mal drüber gestolpert, aber es ist nichts, wo ich mich mit super auskennen würde.
Geile Band, und der Schlagzeuger spielt auch ohne Klick ein, und der ist so tight, also wirklich, das ist so tight, dieser Typ, dass sowieso.
Ja, gut, bei Metal also, ist es auch. Also,
ja, aber der ist besonders. Der Typ ist einfach, der gilt auch innerhalb der Metal-Szene als einer der besten.
Abgefahren.
Ja. Egal. Ihr habt ja schon 10.000 Mal angesprochen gerade. Ihr habt zwei EPs. Warum eigentlich zwei EPs und nicht ein Album rausgehauen?
Das war eine Idee von Felix. Erzähl doch mal.
Ja, bitte erklär das
doch mal.
Lug und Trug. Nee, tatsächlich ist es dem geschuld, weil wir natürlich kleine Fame-Huren sind und wir den Spotify-Algorithmus bedienen wollen. Das heißt, klar, man kann natürlich einmal ein Album rausscheppern und dann kommt ein Jahr oder zwei nichts. Oder man sagt, okay, man teilt diese 12 Songs halt irgendwie auf 3 EPs auf oder noch mehr. Und schubst es dann immer so in kleinen Portionen raus, jeden Monat mal so ein bisschen was. Und tatsächlich ist es, glaube ich, auch, die wenigsten Leute hören heutzutage noch ein Album von vorne bis hinten durch. Das ist meistens so, nach zwei Songs ist es dann eh so, ja, passt, jetzt reicht's auch wieder zu, ich mir irgendwie was anderes und springe dann darüber. Und ich denke, das ist halt dann eigentlich auch nur logisch so. Klar, wir haben 3-4 Songs auf jeder EP und dann kann man was anderes hören, wie es die meisten ja wahrscheinlich eh machen würden.
Das stimmt. Wenn sie sich überhaupt das ganze Ding anhören. Also wenn sie sich
mal einen
Song raus... Meistens ist ja so, die nehmen sich den ersten Song, der auf dieser... Die gibt es immer diese ersten 5
Songs. Ja, genau, diese Empfehlungen.
Genau. Also, keine Ahnung. Ja, und meistens nehmen die Leute sich den ersten, fertig.
Ja, voll. Oder wo dann der Titel irgendwie einigermaßen interessant klingt. So. Das ist ja auch absolut legitim. Also ich würde jetzt auch von niemandem erwarten, dass er sagt, ja, da kommt jetzt irgendeine kleine Kackband aus hier dem hinterletzten Örtchen und dann den höre ich mir jetzt komplett von vorne bis hinten an. Macht halt keiner. Also die wenigsten haben da Bock drauf oder die Zeit dazu. Das war es anders, wenn man jetzt irgendwie sagt, okay, wir sind jetzt irgendwie Jahr 2000, wo man irgendwie noch CDs hört. Ja, da ist das was anderes.
Ja, oder man ist ein 36-jähriger alter Sack wie ich und hört sich nur die ganze Scheiße an.
Ja gut, aber Norbert, du bist ja auch so ein bisschen so ein Freak halt, so ein Nerd. So.
Du gibst ja, dir das halt auch. Positiv gemeint natürlich.
Ja, aber was heißt denn hier Freak und Nerd? Ich höre aber bloß gerne Musik. Das war's.
Ja, aber ich meine, du kennst dich ja gut aus. Es ist ja nicht so, dass du sagst, okay, ich weiß nicht, da stolper ich jetzt rein und dann, also natürlich na gut, sagst du, mich interessiert auch das Konzept oder sonst was.
Ich gebe schon zu, wenn ich irgendwas höre, hat der Wikipedia-Artikel eigentlich gleich auch von der Band, wenn ich sie geil finde.
Das ist das brauchen wir auch noch. Das fällt mir gerade ein.
Irgendeinen Scheiß zusammenschreiben wieder.
Oh je.
Nach euren tollen Reviews hier auf Spotify, die ihr euch gerne mal durchlesen könnt, vom NME, von Elton John und vom Rolling Stones Magazine.
Elton John ist neben
drei tolle Reviews, ganz Petri, kurz.
Unser Pate.
Ein bisschen. Stimmt, auf euer Konzept bin ich überhaupt nicht wirklich gestoßen. Es ist eine Mischung aus Wolfgang Petri und Waschsalon, oder?
Ja, irgendwie, keine Ahnung, wie das. Wir sind halt einfach auch so ganz unkompliziert, ohne wirklich darüber nachzudenken, da reingestolpert und dann, ja.
Ich meine, es ist ja ein kleiner Gag halt.
T-Shirts und Waschsalon passt zusammen.
Ganz billiger Gag.
Er ist richtig stumpf eigentlich.
Aber hey, es gibt geile Waschsalons zum Fotos machen. Es war einfach eine geile Locations für die Bilder auch.
Ja.
Ich finde, so ein Waschsalon hat auch ein bisschen was Trauriges oder was Melancholisches an sich. Ich weiß nicht warum, aber.
Ja, gut, diese ganzen Neonlichter machen das schon auch nicht besser. Und dann weiß ich nicht, also.
Ja.
Man sieht selten Leute, die in einem Waschsalon richtig fröhlich sind und irgendwie richtig Freude am Leben haben, oder? Das passt sehr gut zu uns.
Also, ich kann das sehr gut nachvollziehen, wenn man sagt, okay, so ein Waschsalon, dann gehe ich mal hin zum Weinen.
Ich meine, die hatten einfach einen fucking Flipper da drin stehen und wir haben tatsächlich auch einen
gezockt und das. Sold, also wirklich.
Ja, Flipper.
Das ist so.
Hochinteressant.
Da kannst du nicht viel machen.
Ja, nochmal
so ein bisschen. Ja.
Ich wollte eigentlich zu dem EP-Konzept was sagen. Das ist bei uns halt auch so, dass wir dranbleiben. Bitte. Tatsächlich, ja. Also wir wissen jetzt halt, wir veröffentlichen irgendwie alle 4-5 Wochen, wollen wir eine kleine EP veröffentlichen. Jetzt haben wir dann nicht immer eben, dass wir ein Album veröffentlichen, wo wir 12 Songs machen, sondern wir sagen immer, okay, 4 Songs kriegen wir in 5 Wochen hin. So ist eigentlich der Plan. Okay. Und dann wollen wir so kontinuierlich einfach was veröffentlichen. Das ist ja auch dann ein bisschen für uns einfach der Anspruch, dass wir dranbleiben, dass es nicht wieder irgendwie einfach weg ist und dass sich dann niemand mehr drum kümmert, sondern dass wir halt irgendwie immer so ein kleines Ziel haben. Also das ist, finde ich auch die schöne Sache daran.
Das ist tatsächlich auch wahrscheinlich die ehrlichere Erklärung, wenn man, also erzählt mal Spaß beiseite, aber tatsächlich ist es immer so, du bleibst halt einfach viel eher dran, wenn du weißt, okay, das sind jetzt irgendwie 2-3 Songs, die du da irgendwie zusammenbaust und das kriegst du hin auch. Man findet immer mal eine Stunde Zeit, wo man dann da irgendwie dran rumbastelt, irgendwie 3 Zeilen schreibt oder überlegt, wie jetzt da der Beat funktionieren könnte. Da hat man immer mal Zeit. Ist was anderes, wenn du weißt, okay, du hast jetzt irgendwie noch 5 oder 6 Songs in der Hinterhand, die du irgendwie fertig machen müsstest, hast aber nebenher auch noch andere Verpflichtungen, die du irgendwie unterbringen musst. Naja, das bleibt halt dann irgendwann liegen und dann hast du zum Schluss 15 Songs, die so halbfertig sind, aber keinen wirklich, der fertig ist. Und mit dem Konzept, dass du sagst, okay, wir hauen immer 3 oder 4 auf eine Scheibe, das hält halt irgendwie dann auch so die Spannung, so, weil du sagst, ja, ich will das jetzt fertig machen und dann ist gut, dann kommt der nächste. So, und wenn danach nichts kommt, ist das auch okay.
Aber habt ihr dann auch so ein bisschen, also ich weiß noch, als wir Felix in der Band zusammen gespielt haben, um das mal ganz gut anzureißen, bei uns war es ein bisschen so, wir hatten ein Album fertig und das war dann auch fertig. Und dann haben wir uns aufs nächste konzentriert und das andere war dann mehr oder weniger fast egal. Und ist es bei euch auch so?
Ja. Also was heißt egal, ist es nicht, aber ja, wie Felix hat es ja auch gerade gemeint, dann ist es halt fertig. Die Songs sind fertig, da wird auch nicht dann nochmal jetzt 10 Wochen lang rumgedoktert, sondern die sind dann aufgenommen. Alle Songs, die aufgenommen sind, sind so eingebrannt und
auch wenn sie nicht perfekt sind. Ja. Vielleicht gerade ist das auch der interessante Punkt, so dass man sagt, okay, da ist jetzt irgendwie, weiß nicht, da vielleicht ist der Bass irgendwie ein bisschen schief oder das Solo sitzt nicht ganz hundertprozentig, aber das ist halt dann einfach so.
Ja, an den Songs ist echt vieles einfach nicht perfekt und es ist, man könnte da noch so viel Wissenschaft draus machen, aber darum geht's uns ja gar nicht. Das ist echt nicht unser Ziel, sondern bei uns geht's einfach irgendwie um den Spaß zu erhalten und echt.
Also wenn du in diese Professionalität dann reinrutschst, dann bist du halt irgendwie auch eine Band, die dann da wirklich, also deren Job das dann tatsächlich ist. Also wenn du jetzt irgendwie, weiß ich nicht, ein Metallica-Mensch bist, dann sagst du, ja, okay, das muss halt sitzen. Aber da sind wir halt auch weit davon entfernt. Also
immer die Vergleiche.
Ja, ist doch wahr, oder? Also letzten
Endes... Es ist dann Metallica, weißt du, direkt. Kennst du nicht irgendwie so eine Deutschrock-Band oder so?
Silbermond.
Okay.
Revolverheld.
Nein, ich meine nur... Ich wollte nur sagen, das ist so dann direkt so, wir und danach kommt dann nur noch Metallica.
Ja, genau. Oder halt...
es gibt nichts dazwischen.
Jack White und ich.
Alles Jack... Wie war es erst? Jack White? Scheiß oder Jack White? Eins von beiden. Mehr gibt's nicht mehr.
Leider ist es so.
Aber habt ihr jetzt schon wieder was in der Pipeline sozusagen für die nächsten Wochen?
Ja, ja. Geil. Wir sind jetzt an der Finalisierung der Songs, der Aufnahmen. Wir machen das ja alles selber. Was man auch deutlich hört.
Wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Wie? Also, wie läuft der technische Prozess bei euch ab? Das interessiert mich persönlich.
Das ist eigentlich eine ganz schäbige Geschichte. Das kann man eigentlich fast gar nicht erzählen.
Das darf man nicht erzählen, nee.
Nee, also kurz zusammengefasst.
Alles geklaut.
Jeder sitzt in seinem Kämmerchen irgendwie drin. So, ich lasse mir 3 Akkorde einfallen auf meiner Akustikgitarre, schrubbel die runter, dann summe ich ein bisschen dazu, dann lasse ich mir irgendwelche infantilen Lyrics einfallen. Das verwurschtel ich dann. Also meistens lege ich dann irgendwie noch in entweder GarageBand oder sonst was irgendeinen zu einem vorgefertigten Beat runter, damit irgendwie das...
So ein Takt. Halt.
So ein Takt einfach, dass man sich da ein bisschen orientieren kann. Und dann schicke ich die Instrumentalspur an Marcel und der setzt sich dann mit seinen Kopfhörern in den Proberaum und bastelt da so ein bisschen rum, lässt sich einen Beat einfallen und dann nimmt er den auf und dann fügen wir das einfach zusammen. Und dann schickt er mir diese Rohfassung. Ich sage, ja, hier, vielleicht können wir dies oder jenes noch machen. Und dann macht Marcel Magie, mischt das irgendwie ab, passt die Lautstärke an, dreht dann da noch irgendwie an irgendwelchen verrückten Reglern. Und
ich habe so ein paar... Tricks. So ein paar, Voreinstellungen von den diversen Presets. Programmen. Ja, Presets, dass wir so ein gewisses Niveau erreichen. Nee, es ist, wie Felix sagt, Felix ballert irgendwas bei GarageBand rein, nimmt alle Gitarrenspuren auch auf, muss man auch sagen, und alle Bassspuren. Und beim Schlagzeug ist es einfach, es sind 3 Mikrofone und dann spiele ich ein und dann spiele ich irgendwie den Song 10-mal. Und baue dann irgendwie die besten Teile zusammen tatsächlich so.
Und das ist es dann aber auch schon. Also es wird dann höchstens noch, dann setzen wir uns zusammen und diskutieren so ein bisschen, ob die Lautstärke passt. Und wenn wir beide sagen, ja, das passt einigermaßen, dann ist das Ding fertig.
Aber das kann jeder machen heutzutage. Das ist so, also
es kann
Aufnahmen, also wir reden ja hier echt von die Qualität der Aufnahmen, darüber lässt sich diskutieren. Wir würden es auch gerne viel besser haben, aber hey, für so erste Aufnahmen ist das echt super. Also vor allem, dass wir einfach was fertig haben und das kann echt jeder machen. Also das ist so einfach heutzutage. Die Programme sind teilweise kostenlos und man kann sich bei YouTube alle Tutorials irgendwie drauf schaffen. Deswegen kann ich es nur empfehlen, da auch echt, dass da jede Band irgendwie sich ransetzt und es selber macht.
Also ja, das ist echt cool. Macht vor allem auch Sinn. Es macht auch Spaß. Also wir haben es ja auch so. Wir haben es ja auch mit unserem Album so gemacht und dann, das war ja auch eigentlich nur rumgefickelt im Proberaum ein bisschen und das war's. Da haben wir auch keinen großen Sums gemacht, aber immer trotzdem Radio irgendwie.
Und das Coole ist ja auch, dass du heute dass wir das alles auch online machen können irgendwie, dass du dir alles schicken kannst und du musst dich gar nicht sehen, wir haben uns 6 Monate nicht gesehen.
Lustigerweise ist dann hier auch, als wir das erste Mal in der Zeit echt wirklich fast im halben Jahr wieder gesehen haben zum Proben, nach Ewigkeiten wieder, standen wir dann da so und dann ist uns aufgefallen, ja Moment mal, wir haben die Songs noch nie geprobt, so ich muss dann überlegen, okay, wie gehen überhaupt die Akkorde, und dann haben wir uns da hingestellt und per Smartphone versucht rauszufinden, wie denn da überhaupt der Einstieg ist und es war echt eigentlich traurig, auf der anderen Seite auch super lustig, so dass man da überhaupt, dass man das einfach, ja, dass das so selbstverständlich geworden ist, dass das halt funktioniert, obwohl man sich nicht sieht und dann sieht man sich und merkt, ja okay, aber...
Aber zusammenspielen ist nochmal was ganz anderes.
Voll.
Jeder kann seine Spuren einspielen. Aber dann echt im Proberaum zu stehen und echt einfach zusammen das hinzukriegen, dass es gut klingt, ja, dass du zufrieden bist, dass du den Rhythmus richtig kriegst und die Energie spürst zusammen, das ist echt auch nochmal eine Kunst, die man sich dann wieder drauf schaffen muss.
Voll. Gerade wenn man so aus dieser Höhle kriecht nach dem Winterschlaf so und irgendwie man stellt sich echt an wie der erste Mensch, weil man keine 3 Akkorde zusammenbekommt und dann denkt, ja, Moment mal, auf der Aufnahme habe ich es ja irgendwie auch zusammengekriegt, aber jetzt klappt es halt irgendwie nicht und tatsächlich war das dann auch, als wir wirklich die allererste Probe nach dieser Corona-Pause oder dieser Winterpause hatten, das hat gedauert, bis wir da so ein bisschen drin waren. Wir sind dann mittendrin, dann so machen wir ein kleines Poising, machen nur so, ja, holprig heute, oder? Und ja, es war holprig, aber es wird besser. Also, wie gesagt, es sind halt einfach 2 verschiedene Welten. Das ist auch ganz schön, das mal zu sehen auch. Also wirklich diesen krassen Kontrast zu erleben, wie unterschiedlich das auch ist.
Ich glaube, daran werden auch viele scheitern, die jetzt irgendwie oder die letzten Jahre Musik gemacht haben und sich halt wie halt ihr auch sich entweder am GarageBand oder Laptop oder irgendwelchen Programm und auf einmal spielen sie live. Ich glaube, da scheitern viele dran einfach, weil es wirklich was anderes ist.
Ja, voll.
Ja, absolut.
Und natürlich muss man da auch zu sagen, das ist auch natürlich eine, ja, logischerweise kann man, wenn man aufnimmt, so viele Spuren einspielen, wie man lustig ist.
Ja, gut, ja.
Wenn du dann wirklich im Proberaum stehst und ich meine, Bass und Gitarre gleichzeitig, das habe ich nicht drauf. Und das merkst du dann halt auch schon. Und du versuchst
noch
es halt dann,
nicht. Noch nicht.
Du versuchst es halt dann irgendwie so zu überbrücken und so deine Workarounds zu schaffen, dass es halt irgendwie funktioniert so. Dann spielst du irgendwie so die Hälfte der Bassspur noch mit, während du versuchst irgendwie die Akkorde noch auf die Reihe zu bekommen und dann noch ein Solo reinzuwürgen. Hochinteressant. Also, wenn man live spielt, klingt es einfach nochmal auch anders als auf der Platte.
Warte, teilweise überrascht, wie die anders funktionieren auch, die Songs? Also,
die Dynamiken sind das teilweise auch komplett anders, ja. Weil wenn man live spielt, sind manche Songs, die auf der Platte langsam gut funktionieren, man hat irgendwie das Bedürfnis, dann da richtig anzuziehen. Dass man sagt, okay, jetzt der Song, der braucht ein bisschen mehr Speed, so.
Ja,
der braucht Geschwindigkeit, stimmt, mehr Power. Ja, oder umgekehrt, dass du sagst, okay, wir haben jetzt irgendwelche Songs, die sehr, sehr schnell sind, die aber live irgendwie, wenn du sie schnell spielst, dann klingt es einfach nur nach Arsch und Friedrich.
Okay, ja klar, das ist normal. Was ich natürlich auch beim ersten, ich habe jetzt die EPs ein paar Mal durchgehört, heute erst wieder, als ich beim Arzt gesessen habe, ihr habt ein Boys Don't Cry Cover von The Cure. Das fand ich ja erstmal schon bemerkenswert, weil es erstmal ein geiler Song ist, ohne Frage wahrscheinlich, oder? Das, habt ihr das nicht gewählt aus irgendwelchen ironischen Gründen, sondern
einfach ein
geiler
Song? Nee, wir lieben das beide.
The Cure, einfach richtig geile Band. Ja. Ich habe die auch vor Jahren mal auf dem Haushalt gesehen. Und
echt?
Ja.
Ach krass, okay.
Und ich konnte kaum stehen, aber also ich stand dann da und irgendwie hatte den Rest von meiner Gang verloren und bin dann da irgendwie alleine im Regen vor der Bühne stand. Ich fand es einfach richtig geil. War richtig sad, aber auch richtig schön.
Die richtige Band dafür.
Ja, voll. So ein bisschen da kam der Goth-Rocker in mir dann doch durch.
Nee, wir feiern den Song beide.
Ja, es ist einfach ein richtig gutes Songwriting. Es ist einfach eine richtig gute Band. Und
ich finde auch den Sound, also ey, aus der Zeit, ich weiß auch, dieses New Wave-Ding.
Ja, voll.
Keine Ahnung, wie, also das ist...
Bands mit Charakter einfach.
Ich weiß nicht, der ist so speziell, aber der ist so geil. Eigentlich, das ist ja so Synthi-Zeug auch und das Schlagzeug ist auch
dann
so mit Synthesizer nochmal. Ich weiß auch nicht, wie die das machen.
Und aber diese Stimme auch, die so ein bisschen so leicht weinerlich und irgendwie so ein bisschen brüchig ist.
Diese Melancholie immer, ja.
Das passt einfach wie der Arsch auf dem Eimer.
Das haben wir jetzt nicht. Diese ganze Melancholie und so, aber.
Aber ich glaube, Boys Don't Cry kommen aus ihrer Kokainphase, soweit ich mir das noch weiß. Irgendwie hat man eine Doku gesehen über die. Die hat man eine schwere Kokainphase in den 80ern. Ich glaube, da ist das Album entstanden und der Song. Aber was mich bei dem Song am meisten, habe ich Felix schon geschrieben auf WhatsApp, das Metal-Solo einfach an Felix. mit dem Tapping am Anfang. Ich war komplett so, fick dich, ey.
Ja, okay, das ist vielleicht dann so der ironische Touch an dem Ganzen. So das Ganze in so eine Ecke zu stellen, wo es eigentlich überhaupt nicht hingehört. Also ich finde auch so generell hier diese ganzen Tapping-Geschichten eigentlich sehr, sehr grausig. Also ich höre das auch nicht gerne, aber irgendwie, weiß ich nicht, ich fand, irgendwas hat da irgendwie lustigerweise reingepasst, weil es halt irgendwie so konträr ist.
Man braucht immer was Eigenes auch, oder?
Deswegen ist es da drin.
Bei so einem Cover, oder? Das ist sonst...
Ja.
Ja, sonst hörst du dir lieber das Original an.
Man muss ja sagen, wir sind so gut wie The Cure, würden wir es nie hinbekommen. Deswegen spielen wir halt unsere eigene Variante. Und dann.
Ich glaube, das kriegt The Cure auch nicht mehr hin. So gut.
Die würgen dann da irgend so ein Metal-Solo rein. Nee, das ist tatsächlich mit einem Augenzwinkern zu betrachten. Also ich bin auch kein Metal-Gitarrist, um Gottes Willen.
Und bei irgendeinem Song am Anfang hatte ich echt Angst. Da habt ihr hier, erstmal meinen von den Pixies mal ganz kurz irgendwie.
Ah, geil, stimmt.
Ja, das ist so auch ein bisschen hier aufs Glatteis. Wobei man sagen muss, Pixies ist schon auch eine coole Band, aber... Solche Songs
findest du nicht?
Aber es ist ein Hot Take. Also für mich ist es ein Hot Take. Ich finde die Pixies echt scheiße.
Echt?
Tut mir leid, aber ich finde die echt nicht gut.
Ja, gut, aber. Ja, gut. Muss auch nicht alles geil finden, aber ich finde, es gibt so Songs, die covert man einfach nicht so, weil das immer scheiße ist.
Egal, wie
man es macht, es wird scheiße und dieser Song wurde halt wirklich schon von Hinz und Kunz gecovert.
Das ist ja auch so ein Schulband-Cover.
Ja, genau. Und das ist jedes Mal, wenn man es hört, denkt man sich, ah nee, bitte mach das nicht, bitte mach es einfach nicht, es wird scheiße, lass es einfach sein.
Und selbst das Cover von Placebo war recht mies, fand ich.
Und selbst wenn eine Band wie Placebo das nicht richtig auf die Reihe kriegt, so, dann brauchst du als Peter Müller aus, weiß ich nicht, Hinterdupfing auch nicht damit anfangen.
Ja, das stimmt schon. Aber es war, ihr hattet mich kurz so in der Sekunde dann, oh Gott sei Dank, habt ihr wieder Ich weiß gar nicht, welchen
Song das ist. Das ist auch so ein bisschen so der... Das
ist F4F4, oder?
Ja, stimmt. Kann sein. Ja.
Ist auch mein Lieblingssong, muss ich sagen.
Das ist Blink-182.
Ja.
Geklaut. Alles geklaut und gestohlen.
Nein, du meinst nicht geklaut, sondern es hat angelehnt.
Inspiriert.
Der Stil.
Inspiriert.
Der Stil ist halt so dieses College-Punk.
Es ist
MTV College-Punk.
Das ist echt so...
Besser gut geklaut als schlecht selbst gemacht.
Auch wahr. Das ist so ein bisschen so, da hat irgendwo ganz hinten im Regal die Sum 41-CD geschrieben.
Oh, hier, auch, ja.
Hör mich nochmal. Und dann habe ich gesagt, ja gut, ich höre dich nochmal. Und dann, okay, wow, ich mache jetzt irgendwas, was irgendwie so klingt wie das.
Jetzt packt der Bands hier aus, Sum 41, habe ich auch 100 Jahre nicht mehr gehört.
Richtig, großer Fan hier. Da, mein lieber Scholli hier, das in der, wann war das denn? So, auch früher 2000er.
Da war Auf jeden Fall, das ist ja auch so nach Blink 182 und das ist so 2002 das ist irgendwie.
Diese ganze Zeit mit hier, wie hieß der Song? Fatlip, oder?
Fatlip, absolut. Fatlip, das ist auch ein sehr geiles Video dazu tatsächlich. Das ist ganz lustig irgendwie. Da dachte ich mir auch immer so, ja, solche Partys will ich auch mal feiern, wenn ich mal groß bin. So was man halt mit 13, 14 dann so denkt und tatsächlich habe ich nicht eine so eine Party erlebt.
Ich kannte niemanden mit Pool, also.
Ja, gut.
Das war das Nächste. Fun Fact, der Gitarrist von Sum 41 ist der Cousin vom Gitarrist von Billy Talent.
Stimmt. Oh, Billy Talent ist auch so eine Band.
Ich dachte immer, das wäre nur ein Gerücht gewesen, so, dass das irgendwie heißt, ja. Irgendwie.
Nee, das stimmt. Also ich hab, das ist so typische MTV-News, die sich bei mir abgespeichert hat.
Ja, aber sowas, ich verbinde die Bands auch voll mit MTV. Also das ist ja, so, das damals, ey, so. Da war das einfach voll einfach Mainstream. Das war MTV, wie hieß denn diese Show? MTV, oh Gott, ich weiß nicht mehr, wie die Show
ist. Ich weiß genau, was du meinst, aber mir entfällt der Name
auch. Wo halt einfach, wo nur eine Stunde ging es um die Top 5 Rock-Songs oder Punk-Rock-Songs.
Hieß das nicht Access All Areas oder irgendwie sowas in die Richtung?
Und es gab MTV Spin mit Markus Kafka gab's.
Das stimmt, ja. Markus Kafka, meine Herren. Der Typ auch, der hatte auch immer aber so eine ganz lässige Art beim Moderieren irgendwie.
Aber man verbindet es einfach mit der Zeit. Ja. Diese Bands sind so für mich so MTV-mäßig.
Stimmt, und das, also die hatten auch einfach wirklich geile Videos. Wenn man sich mal diese ganzen 2000er-Videos anschaut, die sind einfach echt teilweise übertrieben gut produziert. Irgendwie dafür, dass es halt ein Musikvideo ist. Also auch hier die Offspring irgendwie mit Pretty Fly for White Guy, das ist auch komplett, also das ist American Pie in klein, was da passiert.
Grob schlechtiger Song, aber geiles Video, stimmt schon. ja, komm, ey. Obwohl dieses I'm Pretty Fly for a White Guy, oder Gimme to Me Baby, das hat sich ja die Kultur mit eingebrannt, dieses
ja. Gimme to Me Baby. Ja, gut, man kann jetzt über den Song sagen, was man will. Also wirklich hohe Lyrik ist das nicht, aber hat seine Berechtigung trotzdem.
Der hat halt auch seine Zeit einfach. Das ist, damals war das halt.
Ja, das stimmt, das ist ein Kind seiner Zeit, dieses Song. Das stimmt, das kann man heute nicht mehr machen, aber zum Glück. Aber
das ist so ein bisschen wie diese hier Frosted Tips in Platinblond. Wenn du das heute machst, dann schaut dich auch wieder an wie ein Auto, aber damals, hey, der
absolut. Ich glaube, aber wenn du es in Berlin machst, ist es auch egal.
Ja gut, das ist, ja, möglich. Da will ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber
was ich in Berlin eigentlich schon gesehen habe, das kann ich nicht mehr prozessieren in meinem Kopf.
Ja, aber ich meine, weißt du, wenn das hier, keine Ahnung, der 14-Jährige beim Friseur irgendwie sich schnell machen lässt, wenn man sagt, ja, das passt, so, das ist nochmal was anderes, als wenn es jetzt irgendwie der Berliner Underground-Mensch macht, so.
Obwohl, kann man heutzutage, ich bin halt kein Jugendlicher mehr, Gott sei Dank.
Geistig schon.
Aber ich sehe... Ja, ich sehe es aber gerade, meine Nichte wird jetzt 11 im August und die kommt ja langsam in das Alter und ich habe irgendwie das Gefühl, die hebt einfach nichts mehr an, was irgendwie so äußerlich, was ich total geil finde, aber das ist so, die gucken irgendwelche YouTube-Videos von irgendwelchen Let's Playerinnen und die sehen halt aus wie, weiß ich, die waren damals bei uns die krassen Goth-Irgendwas-Leute, wo wir alle gedacht haben, oh,
oha,
die sind gefährlich, das sind heute die absoluten Mainstreamer oder so. Es finde ich schon ganz interessant, diese Entwicklung in den letzten 20 Jahre.
Aber ist es nicht immer so, dass du am Anfang irgendwie so eine Jugendkultur hast, eine Musikkultur, daraus entsteht eine Jugendkultur, meine ich, und dann wird die übernommen vom Mainstream und am Ende, nach 20 Jahren, ist die Überreste sind dann, wie du gerade beschrieben hast, was für dich damals noch irgendwie echt krass war, ist heute halt normal. Und das ist ja bei der Musik ist es doch, wenn wir vorhin ein bisschen von Punk oder so geredet haben, New Wave, das war auch am Anfang auch eine krasse Subkultur und dann am Ende bist du irgendwie bei, sagen wir einfach mal, die Ärzten die Ärzte und Toten Hosen 2000, das ist ja keine Subkultur mehr, sondern das ist kranker Deutschrock Mainstream. Weißt du, so 15 Jahre, weißt du, so nur, dann ist vom Punk nichts mehr übrig geblieben, sondern die haben die größten Plattendeals, und auch die Frisuren sind einfach nur irgendwie
ja, wenn noch
kopiert oder so. Also das sind die Überreste von dieser früheren Subkultur und Jugendkultur.
Ach, so ein bisschen, wenn du da das noch weiter spinnst, also hier Richtung Avril Lavigne zum Beispiel oder so, wo du halt wirklich einfach Plastik als Verpackung hast, aber Inhalte sind da natürlich nicht mehr drin.
Aber Avril Lavigne hat jetzt letztes Jahr mit so einem, oh Gott, wie hieß der, Young Mod oder so ähnlich, so ein
Pop-Punk-Song
gemacht.
Fand ich ganz der cool tatsächlich schlecht. Wieder. Also
der war nicht schlecht, der war echt nicht schlecht. Und dann hat sie mit, Youngblood, genau, Youngblood, der hat auch Anfang dieses Jahres der hat Anfang dieses Jahres so einen Online-Livestream gemacht, da war sie halt Gast und da haben die halt, I'm With You, ja, dieser Song ist I'm With You gesungen, und Alter, die Frau kann singen, das ist geil. Das hat richtig dadurch gedacht, so,
uff. Ja, also die kann ja schon auch, also die ist eine gute Skills, Sängerin. Die so, es ist halt, irgendwann hat sie dann halt, wurde sie halt so ein bisschen verwurschtet, ist sie unter die Räder gekommen und wurde halt irgendwie zu so einer Anti-Britney gemacht, irgendwie.
Ich glaube, es war Chad Kroeger einfach, der hat sie dann richtig versaut.
Ja, gut, Nickelback Abfall.
Ja.
Ja, passt. Brauchen wir gar nicht drüber reden.
Nickelback könnte ich jetzt eine Stunde haten, ohne abzusetzen.
Unfassbar. Aber,
nee. Nochmal, wollt ihr dann, wenn irgendwann mal absehbarer Zeit mal dieses ganze böse C vorbei ist, wollt ihr sicher auch live spielen, oder? Habt ihr vor oder denkt ihr euch, nö, wir bleiben jetzt eine Studioband?
Nee, um Gottes Willen. Also das ist auf jeden Fall auch so der Punkt, den wir auf der Liste abhaken wollen, und ja, also wenn es danach nicht weitergeht, auch chillig, aber das ist so ein Punkt, wo wir sagen, okay, einmal live zocken, ja, wäre eine feine Sache, und das muss, also cool. Gottes Willen, wenn da 10 Leute sind, ist auch cool. Also
einfach mal live spielen, das wäre einfach das ist das nächste größere Ziel eigentlich, oder?
Ja.
Kann man sagen.
Voll.
Egal wo,
egal wie, und wenn das 3 Songs sind bei einem, wie sagt man es, einem Songslam, dann ist das auch fein.
Ich glaube, da gibt's in München doch genug Möglichkeiten. In der Miller gibt es bestimmt diesen Song-Dings-Bums und so, das gibt's ja alles noch.
Ich hoffe dass es so total abgeht dann nach Corona, dass es irgendwie doch wieder ganz viele offene Bühnen gibt draußen und dass man echt so relativ unkompliziert da so seine Slots bekommt. Und auch wie Felix gerade gesagt hat, einfach mal 3 Songs spielen irgendwie, das wäre es schon, ja. Dass sich da verschiedene Bands zusammentun. Und dass man da irgendwie die Möglichkeit bekommt. Also ich hoffe da ganz stark drauf, weil ich glaube, die Leute haben voll das Bedürfnis.
Das geht mir genauso. Ich glaube auch, dass es das so... Alles gut, sprich aus.
War ein bisschen so meine Frage. Ich habe schon öfters mit Leuten drüber geredet und auch nur Gedanken gemacht, wenn jetzt irgendwann mal wieder der Cut kommt und sagt, Leute, es sind wieder Konzerte, es sind wieder Veranstaltungen und so, werden die Leute dann so sein, wie es noch vor 2 Jahren war? Oder werden die dann so... ich weiß nicht und was schätzt ihr denn? Wie geht's euch oder wie seht ihr das? Wie ist euer Gefühl?
Ich glaube, die Leute würden momentan töten für ein Live-Konzert.
Ich glaube, das geht ganz schnell, dass sich die Leute wieder zurück erinnern an die frühere Zeit und da sich auch wieder voll drauf einlassen. Also bin ich überzeugt, die Menschen brauchen sowas.
Aber ich glaube tatsächlich auch, dass sich der Effekt relativ schnell abnutzen wird. Also ich könnte mir vorstellen, wenn irgendwann jetzt alles wieder mal, sagen wir in Anführungszeichen, zurück auf normal geht, dann wird die erste Zeit, so die ersten 2-3 Monate wahrscheinlich sehr verrückt werden. Und dann wird sich aber auch wieder so ein bisschen so, ja, dieses Selbstverständliche einstellen, dass es irgendwie nichts mehr allzu Besonderes ist. Gerade wenn man in einer größeren Stadt wohnt, wo du im Grunde genommen an jedem Wochenende auf ein Konzert gehen kannst oder auch unter der Woche öfters. So.
Ja. Dann wollen wir es hoffen, dass bis dahin noch genug Clubs überleben. Weil man hört ja immer wieder Schreckliches und immer wieder...
Auf jeden Fall.
Aber mal gucken.
Aber also auch da...
Also
da kann man nur hoffen, dass die Clubs da bleiben, weil die Menschen brauchen das. Und es ist auch so, der Mensch ist auch ein Gewohnheitstier. Jetzt haben wir uns an diesen Lockdown ein bisschen gewöhnt. Aber sobald die Läden wieder offen sind, dann gewöhnt man sich wieder dran, irgendwie neben den Leuten zu tanzen und zu trinken und mit Fremden zu feiern. Ich glaube, das geht dann relativ schnell. Also irgendwie hofft man das natürlich auch. Gell?
Ich hoffe es auch. Also ich... habe jetzt auch für mich auch ein bisschen so während der ganzen Lockdown-Corona-Phase so eins für mich festgestellt, ich habe keinen Bock mehr auf Rockkonzerte. Ich möchte mir Hip-Hop-Konzert.
Na toll!
Mist.
Nee. Okay, wir schicken dir dann doch kein Ticket. Scheiße.
Ja, ich komme dann. Ich komme. Bei Gästelistenplätze bin ich dabei. aber ich habe in meinem ganzen Leben bestimmt schon 500 Konzerte plus oder Rockkonzerte gesehen. Aber ich war noch nie auf so einem richtig geilen Popkonzert von sowas von Ariana Grande oder sowas. Das will ich mir auch mal angucken.
Ich glaube, ich
hab da Bock drauf.
Eine absolut interessante Erfahrung. Also, es ist halt die, mit was für einer Erwartung man da reingeht. Also, ich könnte mir vorstellen, wenn man da so sehr offen und entspannt reingeht, könnte es richtig nice werden.
Jetzt.
So, wenn du jetzt da erwartest, okay, das wird jetzt so oder so und es wird nicht so oder so, dann ist die Enttäuschung wahrscheinlich groß. Aber ich habe mal.
Ariana Grande, das ist natürlich auch echt. Das ist ja dann echt eine 180-Grad-Kehrtwende.
Aber es kann trotzdem cool sein. Also ich habe mal...
Jein. Weil ist, guck mal, ja. so ein Level wie Ariana Grande zum Beispiel. Oder ich sag mal besser, ein besseres Beispiel für mich persönlich, weil ich ihr Album extrem geil finde, das letzte Miley Cyrus-Album, das Plastic Hearts. Das ist eins der besten Alben
letztes Jahr. Die finde ich tatsächlich auch geil. Musikalisch.
Das ist richtig... Miley Cyrus. Richtig, richtig geiles Album.
Ja, die hat eine geisteskranke Stimme. Die kann singen, die Frau. Die ist wie Dolly Parton, nur halt Wahnsinn. 100 Jahre jünger.
Ich kann mich da nicht mit anfreunden. Ja. Ich weiß nicht. Ich komme da, ich finde,
das ist so.
Mach das. Nein, mir ist es einfach zu unecht. Ich muss es euch sagen. Miley Cyrus ist für mich das Beispiel, wie jemand von Kindesbeinen durchproduziert wird. Ja, und auch diese menschlichen Veränderungen, die man durchmacht, Pubertät, Erwachsenwerden, hat sie alle in ihren Alben und für ihre Fans verarbeitet. Ich glaube an Miley Cyrus überhaupt nichts echt. Und sie macht das einfach nur, um ihre Fans immer mitzuziehen. Als sie in die Pubertät kam, war sie plötzlich Anti. Und dann gab es das Anti-Album. Dann haben die ganzen Mädels, die plötzlich irgendwie 15, 16 waren und gegen ihre Eltern waren, waren dann plötzlich Anti. Und davor, als sie klein war, war sie so das American Girl. Video, wo sie vor dieser riesigen amerikanischen Flagge in Country-Songs singt. Und ich finde es so fake. Miley Cyrus, das finde ich, die hat bestimmt, die ist super talentiert. Darum geht's überhaupt nicht. Das ist eine super Musikerin. Aber ey, das Ganze, die Maschinerie dahinter, die ist so...
Aber das ist doch
ich will keine Konzertkarte dafür investieren.
Aber in sich genommen ist das doch auch schon wieder authentisch in der Fakeness.
Nein, authentisch in der Fakeness.
Ja, das ist halt ihr Ding, dass sie
Nein. Das ist ein riesiges Management, das ist eine Firma dahinter. Das ist nicht Miley Cyrus.
Da kommt der Non-Konformist hier
durch. Das schneiden wir alles raus.
Felix, du hast gerade den Folgennamen gedroppt. Authentisch in der Fakeness, so wird die Folge einfach
heißen. Ja, aber ich meine, die kennt es ja auch nicht anders. Heute bin ich mal besonders fake. Die denkt sich, ja, ich mache halt meinen Stiefel und singen kann sie ja die Gute. Und ob man das jetzt gut findet oder nicht, steht auf einem anderen Blatt. Aber Popkonzerte können geil sein, weil ich mal bei Katy Perry war, auch vor Jahren. Und das war super Plastikpop vom Allerfeinsten. Das war so diese richtige Katy Perry Hochphase und es war richtig geil. Richtig geil war das.
Und also ich wollte dich nicht unterbrechen.
Ich sag ganz kurz was dazu, was fake und was nicht fake ist. Ich glaube, Metallica sind mehr fake als Miley Cyrus. Jetzt du.
Würde ich auch so unterschreiben.
Schwierig. Ich glaube, dass bei Metallica die Herkunftsgeschichte schon ehrlicher ist als bei Miley Cyrus tatsächlich.
Der
Ursprung ist auf jeden Fall echter, weil Miley Cyrus, das ist nicht echt. Das ist von vornherein, das Leben war durchinszeniert und die ganze musikalische Karriere auch. Und bei Metallica würde ich jetzt behaupten, aber ich habe auch echt da keinen Plan, aber ich glaube, dass wann ist Metallica? Anfang der 80er, da waren es einfach Metal Boys. Und natürlich haben die jetzt alles auch so eine Maschinerie aufgebaut, die sind seit 40 Jahren im Geschäft, okay, die sind nicht mehr real, aber wie alt sind die? Mitte 60, da kannst du auch keinen... Irgendwann hört die Realness vielleicht auch einfach mal auf, aber ich glaube trotzdem, dass so ein Charakter wie Miley Cyrus, das ist überhaupt nichts echt. Das ist gar nichts echt. Du, vielleicht singt die nicht mal. Vielleicht passt das Gesicht gar nicht zur Stimme, weil da eine Fake-Stimme im Hintergrund singt. Wer weiß das schon bei Miley Cyrus? Ich sag's euch ganz ehrlich, ihr wisst es nicht. Außerdem hört man die Songs die ganze Zeit im Radio und ihr wollt noch auf einem fucking Konzert gehen. Du wirst zugemüllt mit der Mucke. Und dann gehst du noch auf ein Konzert für wahrscheinlich 60 Euro. Oder 70.
Darüber kann man diskutieren. Also die Ticketpreise sind absurd.
Mach 200 draus, dann sind wir dabei.
Wobei Rolling Stones natürlich mit 200 Euro auch ungefähr in der Kategorie unterwegs sind. Und ich weiß auch nicht, ob die so viel realer sind als
Miley Cyrus. Oh Gott, aber jetzt fängst du an. Ich meine, die Rolling Stones sind seit den 50ern dabei.
Ja,
60ern. Natürlich, was ist da noch real? Aber vielleicht macht es war nie real.
Aber vielleicht macht es ja auch das Geld. So, der Fame, weißt du, wenn Millionen von Menschen dich kennen, vielleicht ist es halt dann deine Art von Realness.
Aber du, ich würde schon, ach gut, okay. Ich will hier nicht gegen die Wand reden. Okay, ist lässig, ihr seid Miley Cyrus Fans.
Absolut ja,
legitim,
ja.
Easy. Nein, kein Problem. Dann ist es so.
Ich wollte aber bloß damit sagen, dass ich eventuell mich ein bisschen konzertmäßig ein bisschen weiter interessieren möchte, als bloß jemanden, der mit Gitarre, Schlagzeug,
Bass. Tja, Norbert, dann, da hast du einfach Unrecht.
Wo ich war tatsächlich, was ich mir angeschaut habe vor 2 Jahren, glaube ich, war Ben Howard. Pop. Musik.
Also, ja.
Aber hey, Leute, das war echt melancholisch.
Aber Ben Howard
ist doch
nicht Pop. Ben Howard ist doch nicht Pop.
Oh, nee, natürlich. Hey, Ben Howard ist natürlich
Pop. Den habe ich noch nie im Radio gehört.
Natürlich, der hatte vor 10 Jahren hatte der diesen Song.
Vor 10 Jahren.
Natürlich. Oh, ich bin so schlecht mit
Namen. Also, Ben Howard ist halt auch ein
Zeug. Warte mal, Ben, ich guck mal gleich mal bei Spotify hier, was bei
Ben Howard
ist. Ich kenne Ben Howard auch.
Aber das ist ja ein Pop, ist doch Popmusik.
Naja. Ich kenne Ben Howard ist... ist ein super Typ. Ben Howard ist der bessere hier, wie heißt er? Oh, wie heißt denn dieser Spacko mit den roten Haaren?
Ed Sheeran.
Ja.
Okay, ja, gut. Aber hey, das kann ich empfehlen. Das war für mich eine Offenbarung. Dieses Live-Konzert war so schön.
Also Only Love ist bei Spotify der meistgeklickteste Song mit 286 Millionen.
Okay. Da würde ich schon sagen, dass das Popmusik
ist. Gut, ich bin schon ruhig.
Aber das war ein tolles Konzert, weil der sich auch so viel Mühe gegeben hat, oder das ganze Team mit der Bühnenshow und mit den, das war Kunst. Wisst ihr, was ich meine? Das war ein
Kunsterlebnis,
war fast wie eine
Sonne. Aber Miley Cyrus macht auch Kunst.
Weil Kunst ja, aber der ganze Charakter, aber der Charakter Miley Cyrus ist so das ist doch so
streitbar. Aber das ist doch auch Kunst, das ist wie fucking Andy Warhol. Aber
das ist doch so durch, die haben, bevor die den Charakter Miley Cyrus auf die Welt gebracht haben, haben die damals 30 Leute wahrscheinlich, haben sich mit Disney oder Nickelodeon zusammengesetzt und mit irgendwelchen Plattenfirmen und haben einen Charakter aufgeschrieben und dann haben sie ein Kind gesucht, das so aussieht und so eine Stimme hat und dann das nicht echt.
Das die so... Da empfehle ich mal kurz was noch dazu aus der Cyrus-Familie. Nämlich, ihre kleine Schwester Noah Cyrus macht nämlich Singer-Songwriter-Musik, die richtig gut ist.
Ja, der Vater ist ja auch hier der so ein
Country-Stabiler. Billy Ray
das Cyrus. Das ist wirklich grausam. Also seine Musik unfassbar brechreizerregend.
Aber gut, und ich weiß gerade nicht, ob ich das irgendwie... Aber mir hat, glaube ich, mal jemand erzählt, dass der Onkel von Miley Cyrus... einer der ersten, einer Mitbegründer Death und Black Metal Szene in den USA ist.
Das habe ich tatsächlich auch mal irgendwo gelesen.
Wo? In der Wendy oder wie? Als ihr die Miley Cyrus Poster habt ihr euch die Wendy gekauft. Da stand es drin oder wie? In der Bravo 2002. In
der Metal
Bravo. Der Metal Bravo.
In der Bravissimo.
Oh Gott, das will.
Oh. Oh Gott, das tut mir leid. Dass ihr so viel über die Familie Cyrus wisst, das finde ich ja überraschend hier. Ich dachte, wir reden richtig so über irgendwelche Szenen und Sachen und so. Deep Talk. Und
wir können jetzt auch in die Neo-Folk-Pop-Richtung aus Mittelamerika einsteigen.
Fände ich spannender als Miley Cyrus.
Also du wärst
doch
der Erste, wenn morgen Miley Cyrus bei dir auf der Fußmatte steht und sagt, hey, Kollege, ich will einen Song mit dir machen, dann wärst du der Allererste.
Nein.
Ich würde dir sagen, hey, Marcel, du kriegst einen Hologramm-Lambo und wir machen schöne Musik. Nein. Und dann sagst du, ja, geil, bin ich dabei.
Nein.
Safe, ich war sowas von dabei.
Das ist traurig.
Ja, ich weiß.
Wo ist die Realness?
Wir hatten ja mit Mary Goes Whiteman geredet drüber, wir wären gerne mal die Backup-Band von dem Schlagersänger gewesen. Das weiß ich noch.
Ja, richtig, ich erinnere mich.
Und dann wollten wir ja hier in einem Fernsehgarten diese Playback-Scheiße machen. Da habe ich immer noch Bock drauf. Das fände ich geil.
Mit so einem Augenzwinkern.
Ja, schon irgendwie auch.
Nee, richtig ernst. Ich würd mal richtig geilen Anzug anziehen, einen gelben oder so und dann...
Das ist ein gelber Anzug, okay, das ist natürlich eine Ansage.
Nee, da bin ich raus. Das ist nichts für mich, muss ich sagen.
Ich hätte gerne einen mit so Glitzerpailletten oder irgendwie sowas. Das hast du ja nach schön funkelt in der Morgensonne. Ja, mit Wolfgang Petri, wär ein Traum. Wär ein Traum, Wolfgang Petri. Oder wie heißt dieser andere Onkel, der mit der tiefen, mit der rauen Stimme? Der verdammt, ich liebe dich.
Ja.
Matthias Reim. Der auch gut. Du kannst natürlich auch. Oder Felix, wir machen einfach Achim Petri.
Achim Petri.
Backup-Band.
Puh, das ist natürlich ganz harter Tobak.
Das ist für mich immer noch. Da gab es immer diese Timelife-Werbung in den Fernsehen so spät nachts über diese ganzen Best-of-Geschichten. Immer noch meine Lieblingsgeschichte ist, wie Achim Petri die Best-of-Wolfgang-Petri verkauft. Und wer jetzt anruft, bekommt die Achim. Kommt Achim Petri, der Wolfgang Petri Songs singt.
Oh Gott, die hat man geschenkt bekommen dann, oder?
Ja, gut, also ich glaube, Achim Petri. Der kauft dann freiwillig Achim Petri. Alter. Aber hat er nicht letztens auch irgend so. Der hat ein Feature hatte, der mit irgendeinem so Rapper-Burschi hatte irgendwas gemacht. So, das war irgendwie auch so, ich weiß gar nicht.
Achim Petri.
Achim Petri mit, ich glaube, irgendeinem deutschen Rapper. Irgendwie auch so ein.
Warte, das muss mir jetzt Google beantworten.
Das ist der Sohn.
Das ist der Sohn von Wolfgang Petri. Ja, ich glaube, der singt auch nicht schlecht. Also der kann schon wahrscheinlich was, aber natürlich kommst du aus dem Schatten von dem Vater nie raus. Also wenn dein Vater Wolfgang Petri ist, naja, hast du halt einfach schlechte Karten.
Ja, ja. Aber Wolfgang Petri hat sich doch eigentlich, der hat sich ganz gut verabschiedet. Der ist doch seit 15 Jahren, hört man nichts
mehr. Er ist auf jeden Fall nicht peinlich geworden.
Ja.
Irgendwann hat er
das andere
stabiler Kaliber. Typ. Er hat sich die Haare abgeschnitten, hat seine Freundschaftsbändchen runtergemacht und ist jetzt einfach ein ganz normaler, reicher, alter Mann.
Ja.
Ich glaube, der Achim Petri ist so der Rest aus den Bändern. Der ist einfach aus den Bändern so geschaffen worden.
Ich glaube, wenn man Wolfgang Petris Freundschaftsbänder raucht, dann wird man einfach unfassbar high.
Ich habe es gefunden. Achim Petri hat ein Stück gemacht mit Finch
Asozial. Stimmt, Finch Asozial. Ha, genau. Absolut absurd, aber ja, irgendwie ein cooler Move, oder? Also
ich weiß nicht, wer gewonnen und wer verloren bei der Geschichte hat, aber
wahrscheinlich beide verloren.
Ich glaube auch, das ist so ein gewonnen. Klassische Lose-Lose-Situation. Ja, aber da haben sich irgendwie haben sich zwei gefunden. Und das, ich weiß nicht, keine Ahnung, ja, muss man mögen, aber. Ich fand's so absurd, dass es einfach so, okay, weil Finch Asozial für mich schon so irgendwie der Inbegriff ist, das ist irgendwie so Frauenarzt 2.0. War halt schon auch arg obszön so in die Richtung und immer so massiv frauenverachtend. Und dann hast du so jemanden wie Achim Petri da, der eigentlich so ein bisschen so diese. Ja, der macht ja schon so Schlager, oder? Also.
Der macht im Prinzip das gleiche wie sein Vater.
Ja, bloß dasselbe in Grunde. Ja, ein bisschen weniger rockig vielleicht auch.
Ich merke, aber ihr seid schon auch so ein bisschen so Schlagerfans, oder? Also Folklore, amerikanischen Popmusik,
das ist alles
deutscher dabei. Schlager.
Ich bin, man muss halt in jede Richtung offen, weil ich habe letztens zum Beispiel kolumbianische Cumbia angehört und das ist verdammt geil. Lisandro Mesa. Das ist eine absolute Empfehlung, kann ich jedem empfehlen. Cumbia del Amor. Okay.
Kommt auf die nicht existierende Playlist.
Dinge, die ich nie hören
werde. Hast du keine Playlist? Ich dachte, da stehen wir
jetzt ganz oben. Ich habe Playlisten, aber...
Nein, für den Podcast.
Ab und zu kommen Leute, dann macht doch mal eine Playlist von den ganzen Sachen, über der wir reden. Ey, weißt du, wie anstrengend so eine scheiß Playlist ist zu führen? Ey, das nervt mich doch.
Da hatte ich auch null Bock drauf.
Bin ich zu faul dazu.
Ich bin ja auch kein großer Fan von Arbeit.
Okay, das ist wenigstens ehrlich, muss ich sagen. Ja. Du brauchst einen Praktikanten.
Da musst du eventuell noch rausschreiben, was du alles erzählt hast oder so. Nee.
Puh.
Nee.
Das ja, meine ich nicht. Gerade im hohen Alter muss man ja auch ein bisschen mit seinen Kräften sparend umgehen.
Ja, vor allem, ich muss den ganzen Mist ja nochmal hören, weil ich muss das Zeug ja auch zusammenschneiden und dann, oh Gott.
Ach so, ja, du baust nachher die Sätze baust du so zusammen, das wird ganz anders. Dann heißt plötzlich Miley Cyrus und dann heißt so, ja, dann sag ich plötzlich, ich finde das voll gut. Du setzt es so zusammen, dass ich dann Miley Cyrus gut finde. Ich weiß schon genau, ich will es einmal Probe hören.
Jetzt hab ich mal so Star an, wenn du bist der Trommler.
Stimmt.
Oh.
Ich ersetze einfach alle Miley Cyrus durch The Cure. The Cure.
Ja. Aber dann bitte auch mit so einer Roboterstimme.
Ja. Die Shirts.
Ja, oder die Shirts
sind genau. So unecht.
Oh, geil.
Das ist so unechte Musik.
Der letzte Dreck.
Das vielleicht.
Ja, gut, das
da würde ich vielleicht sogar.
Ja, kann man nicht sagen.
Das könnte man diskutieren.
Sein Kind von Kindheitsbeinen an mit von 30 Leuten dazu getrimmt wurden.
Was für ein Leben ist
der? Ihr macht jetzt räudigen Garagenrock. Los!
Mit der Peitsche. Die Leute wollen das. Fehlkalkulation.
Ja, ich glaube auch, das wäre eine klassische Fehlinvestition.
Ja, da steigt keiner ein.
Da müsste der Investor jetzt auch hier ordentlich schnell die Reißleine ziehen, um das noch zu retten.
Oder mehr investieren.
Oder noch mehr
investieren. Heißt es nicht immer, dass du irgendwann zahlst dich alles
aus? Wir suchen übrigens ein Plattenlabel.
Wir suchen übrigens einen Bassisten tatsächlich.
Kann man das sagen?
Im Raum München, jemand, der Bass spielt, Menschlein, ich wollte gerade Männlein oder Weiblein, ist ja wurschtig.
Tja, Jacke wie Hose.
Meldet euch bei uns. Oder die,
menschlich freundlich wäre nett.
Oder bei denen und dann.
Genau, ja.
Oder ruft Achim Petri an. Achim Petri an, der vermittelt euch.
Ich würde schon mal gerne mit dem einen trinken gehen. Ich glaube, der ist schon irgendwie witzig auch. Echt?
Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, solche Leute sind super anstrengend.
Nee, ich glaube, der ist.
Nein!
Aber der ist ein klasse Papa. Der ist doch ein netter Typ, der Wolfgang. Und so weit kann auch der
Apfel. Jetzt aus, da sage ich jetzt nicht mehr. Ich glaube,
so weit kann auch der Apfel nicht vom Stamm fallen. Ich glaube, der Achim ist, glaube ich, ein ganz netter.
Ja, der Achim. Vor allem, wer schon einer Achim heißt, ganz ehrlich.
Ja, gut, Achim.
Der kann kein böser Mensch sein.
Also, wer Lust auf kontroverse Diskussionen über Musik hat und den Bass bedienen kann, der kann sich bei uns melden.
Oh, okay. Oh. Alter. Captain Cringe ist
hier. Schneid es raus.
Hello, Bitches.
Oh Gott. So kriegen wir niemanden.
Okay. Ja, dann aber
dann auch, nimm das raus.
Dann aber auch verdient. Also ganz ehrlich mit der Ansage.
Wir suchen ja wirklich jemanden. Dann musst du das rausnehmen.
Nein, ihr bleibt alle schön drin, weil entweder mit dem Scheiß hier leben oder nicht. Das also,
stimmt. Norbert, du hast recht.
Das ist so ein bisschen wie auf Tinder, bloß die Kirschen irgendwie zu präsentieren, aber dann...
Die Kirschen zu präsentieren? Hast du gerade wirklich gesagt, die Kirschen präsentieren? Norbert, du bist ein altes Ferkel, aber nichts anderes habe ich von dir erwartet. Gut, schön, dass wir das auch geklärt haben. Also ja, ein Bassist wäre fein.
Ich hab's doch nicht so gemeint.
Naja, also komm, also die Kirschen präsentieren, was willst du mir damit sagen?
Ich weiß es da auch nicht, genital oder so.
Du, ey, das ist ein erwachsener Podcast, da kann man über sowas reden, ey, da muss man, das ist ey, ja nichts Schlimmes.
Ich mach immer das Häkchen rein bei, wie heißt jugendgefährdeten Sprache, also.
Wunderbar. Ficken, Pisse, Schwanz, Pimmel.
Du kannst alles sagen.
Großartig.
Warte mal.
So,
warum haben wir uns eigentlich getroffen? Warum haben wir eigentlich uns zusammengesetzt? Ach, wegen eurer Band, stimmt.
Ach du, wir nehmen ja was auf. Scheiße.
Mist.
Ja. Oh fuck.
Ungünstig.
Nimmt es überhaupt auf?
Ja, das läuft schon. Hoffe ich.
Sehr gut. Bei mir auch. Nee. Ich habe vollkommen meinen Faden verloren. Jetzt durch Diskussion, wirklich.
Du hast das Letzte, was du gesagt hast, dass du uns übertrieben gut findest. Dass du allen deinen Hörern unsere Musik empfiehlst. Lasst ein Like da.
Lasst ein Like da. Ein Kommi. Wow, Alter.
Ein Kommi.
Heiliger Jesus. Bei mir cringet sich gerade von
Kopf
bis Fuß alles, was
cringet. Stimmt.
Ja, nach Miley Cyrus kann man nichts mehr falsch machen.
Ja gut, auch wahr. Norbert, was wolltest du sagen?
Der Onkel hat trotzdem noch eine Frage, und zwar, wie sieht's denn aus wegen Musikvideo? Habt ihr da irgendwie Gedanken schon mal gemacht?
Da bist du genau an der richtigen Stelle, weil Marcel nämlich Profi ist. Marcel ist Fachmann in Videoproduktion.
Ach komm, mach das nochmal. Das machen wir nochmal.
Nein, das stimmt doch, oder?
Ach, das ist doch jetzt Bullshit.
Du machst gute Videos.
Ja, nein, mach ich gar nicht. Doch. Ich verdiene damit einfach mein Geld.
Ja,
Also, wir fangen da nochmal an, Nord. Das ist der einzige Cut, den wir wirklich brauchen.
Okay, Marcel, erzähl du.
Musik. Stell mir noch die Frage kurz.
Wir machen jetzt nicht so ein Firlefanz hier.
Mit seinem Star-Allium.
Das ist doch kein Star-Allium. Ich will es ja nur nicht komplizierter machen, wie es ist.
Du machst gute Videos.
Okay, wir sind auf jeden Fall dran, natürlich, weil wir auch Bock haben, Musikvideos zu machen. Wir überlegen uns dafür verschiedene Styles, die passen können. Und da denken wir auch so ein bisschen retromäßig. Wir wollen auch so irgendwie, wir gucken alte Musikvideos an aus den 80ern, 90ern, die uns gefallen haben und versuchen da unseren eigenen Stil zu finden.
Konkreterweise. Wir hatten richtig Bock auf so ein Skate-Video.
Ja.
Wir sind ambitionierte Skater, können beide nichts. Und das wollten wir dann tatsächlich auch so im VHS-Style irgendwie festhalten. Ja. Tatsächlich muss nämlich auch, meiner Meinung nach, das Musikvideo absolut nichts mit dem Inhalt vom Song zu tun haben. Im Gegenteil.
Ich glaube, es ist auch super lame, wenn du irgendwie ein die Bilder genau das zeigen, was sie gerade für den Text
haben. Ja, richtig grausig.
Nee. Wir haben aber tatsächlich verschiedene Konzepte. Also wir reden immer drüber und dann schreiben wir irgendwas auf und dann setzen wir es nicht um. Aber Skate-Video ist irgendwie am nächsten. Wir haben aber auch schon so ein paar Arthouse-mäßige Sachen.
Aber es ist wirklich auch so ein bisschen arzi-fazi, einfach weil man halt Bock drauf hat, was zu machen. So, auch wenn es überhaupt keinen Sinn hat und total blödsinnig ist und vielleicht irgendwie auch niemand versteht. Aber halt einfach um es mal gemacht zu haben. Genau wie die Musik eigentlich auch. Also das ist eigentlich so ein bisschen die Verlängerung davon vielleicht. Und das meinte ich damit eigentlich, wenn ich ehrlich gesagt habe, du kennst dich da aus, weil das ist ja schon ein Thema, das dich interessiert. Und das ist ja auch nicht so, dass du da komplett ahnungslos bist.
Nee, da kriegen wir aber auf jeden Fall was Schönes hin, würde ich mal sagen.
Die Ideen sind da.
Eure Cover sind ja auch ziemlich arzi, wenn man es so nennen will.
Gut, ja, das ja, stimmt, ja. Die macht Felix, weil er ist der Experte. Felix hat Albumcover studiert.
Das nicht, aber ich habe eine Passion für Grafikdesign. Meine Passion ist Graphic Design, wie der Brite sagt.
Für alles Experten.
Ihr habt für alles Experten. Ja, nur nicht für Musik.
Nur nicht für Musik,
oder? Nur nicht für Musik. Ja. Nee. Und für Vermarktung.
Und Zwischenmenschliches, da sind wir auch ganz miserabel.
Für Podcasts sind wir auch.
Ja, das macht vielleicht dann der Bassist, der dann irgendwann sich jetzt hier einfinden möge, bitte. Nee, also Musik, das ist schon irgendwie auch so, also letzten Endes, es geht ja immer darum, dass man Spaß hat an der Sache. Und wenn man den Haken dahinter machen kann, dann ist für uns beide das, glaube ich,
okay. Also die Musikvideos sind einfach eine Kunstform. Das ist einfach so. Und da muss man sich irgendwie... Da kann man Spaß haben, man kann sich ausleben.
Und Kunst kann halt auch alles sein. Auch Miley Cyrus. Um da nochmal...
Nein, warte. Ich glaube, da musst du den Kunstbegriff, der darf, glaube ich, das ist dann... das ist nämlich, kannst du nämlich trennen, weil du darfst nie was irgendwie verkaufen oder so ein Shit. Das nicht bewerben mit Kunst. Na, okay. Naja.
Jetzt wird's ja Quatsch.
Das ist doch Quatsch jetzt.
Also, es ist Quatsch. Kunst, die man nicht verkaufen soll, das ist ja Blödsinn.
Nein, du darfst die Kunst, das Kunstwerk darfst du verkaufen, aber der Grund, warum die Kunst geschaffen worden ist, darf nicht das Geld sein. Du darfst keinen Auftraggeber haben. Das ist der Punkt. Du darfst nicht aus Verkaufsgründen etwas schaffen, dann ist es keine Kunst, sondern das ist ein Design oder so.
Den Ansatz verstehe ich sogar. Würde ich auch tatsächlich so einhaken.
Ja, weißt du, würde ich. Ja. Da hast du sogar einen Punkt.
Habe ich mich gerettet?
Bei ganz vielem Unrecht, aber bei ganz vielem Unrecht, aber da gebe ich dir recht.
Okay. Ich weiß auch nicht, aber ist das noch ein Ding? Schauen Leute noch überhaupt Musikvideos? Ist das noch so? Also macht man das?
Ja, Mann.
Nee.
Doch, bei YouTube sind doch
eigentlich voll krass. Aber habt ihr schon mal so wirklich hingesetzt und gesagt, so, jetzt schaue ich mir mal eine halbe Stunde lang Musikvideos an? Oder ist das irgendwie, also...
Ich gucke gar nicht.
Doch. Also ich stolper halt immer wieder mal drüber, wenn ich jetzt irgendwie von einer Band, die ich irgendwie gut finde, wenn der Algorithmus sich irgendwie bei mir reinschlängelt und sagt, ja, hier, da, die haben hier ein schönes Video gemacht, dann bin ich dann doch neugierig. Aber also ich kenne wenig Leute, die sagen, ja, ich setze mich jetzt wirklich da effektiv hin und setze mich mit den Videos auseinander und versuche da irgendwie...
Aber ich glaube, das passt, das gehört schon dazu, um wenn du jetzt ein paar Songs irgendwie mit einem Video versiehst, das ist so das Gesamtkunstwerk.
Und ich meine, es gibt auch nach wie vor echt viel.
Das ist dann schon geil, weil du halt echt einfach auch dich ein bisschen ausleben kannst da.
Das stimmt schon auch. Es gibt tatsächlich aber auch echt viele Videos, die einfach wirklich gut sind. Also wenn ich da zum Beispiel jetzt hier an D.O.C.'s Thumbbuster denke, das ist einfach ein großartiges Video mit einer guten Geschichte auch.
So oder kann man sich das neue Waves-Video...
Hast du auch geil. Hast du das
Video schon mal gesehen?
Ja, finde ich auch gut. Ja, ja. Das sind ja tatsächlich so kleine so Kurzfilme tatsächlich inzwischen geworden auch. Und da finde ich es dann schon wieder berechtigt, dass man sagt, das ist
cool. Das war es aber schon immer, oder? So kleine Kunstfilme.
Aber es gab auch oft diese Performance-Videos, wo halt irgendwie dann nur die Band irgendwie auf der Bühne steht und rumzappelt und irgendwie unten hüpfen alle rum. So, ja, das kann man sich anschauen, aber das reißt mich jetzt nicht vom Hocker. Oder wenn da irgendwelche Rapper-Dudes vor einer dicken Karre stehen und auf die Felge zeigen. So,
aber Rap-Videos sind schon geil. Also in der Rap-Szene, was da für Videos produziert werden, die sind so vom Style
inzwischen,
ganz vorne mit dabei. Also auch so von den Schnitttechniken und Shit. Also die sind ganz vorne mit dabei.
Ja. Das ist echt extreme Empfehlung in der Richtung, nicht nur musikalisch, auch videotechnisch, ist Haiti. Haiti ist... sehr geile Rapperin, aber auch sehr, sehr coole Videoproduzentin. Die macht das auch mehr oder weniger alles selbst. Und so.
Voll gut.
Kunststudentin gewesen. Und das ist schon krass, was die auf die Beine gestellt
hat. Ich finde, das merkst du auch, wenn die Leute auch wirklich selber Bock drauf haben. Und das ist nicht die Plattenfirma sagt, los, ihr macht jetzt hier ein Video, weil wir brauchen was für YouTube. Sondern weil die halt sagen, ja, wir haben da selber Bock drauf. Wir wollen jetzt da irgendwie was Interessantes zusammenschustern. Und weiß ich nicht, also da kommt halt auch echt viel Cooles raus und dann kann man sich auch mal die 3 Minuten lang hinsetzen. Also muss ich ja da auch nicht wirklich stundenlang da irgendwelche Videos reinballern, aber wenn man sagt, hey, das ist jetzt irgendeine Band, die habe ich jetzt neu entdeckt, die will ich mal so ein bisschen erkunden, dann ist das eigentlich eine ganz schöne Art und Weise. Also bevor ich mir jetzt da irgendwie 3 Stunden lang irgendwelche Wikipedia-Artikel durchlese oder Interviews, dann schaue ich mir lieber 2 Videos an. Vielleicht ist das der Sinn von Musikvideos, dass man die Band einfach so ein bisschen sieht.
Ja, ich glaube, der
glaub auch. Oh, mach, sorry.
Nee, ich glaube, der Grund ist, dass du halt heutzutage auf allen Plattformen präsent sein musst auch. Das heißt, du musst auf YouTube auch sein, deswegen brauchst du ein Video.
Das ist vielleicht der praktische Grund dahinter, ja, gut.
Das ist so. Wenn man zum Beispiel einfach alle Kanäle bedienen, das ist einfach der Punkt.
Was tatsächlich auch echt ist auch so nervig ist teilweise, also wir haben uns jetzt ja auch einen Instagram-Account angelegt so und es ist irgendwie, also wir posten halt irgendwie allen möglichen Müll so, aber also ich fände es irgendwie auch echt anstrengend, wenn ich jetzt da die Leute irgendwie mit reinholen muss und irgendwelche Stories machen und denen irgendeinen Scheiß erzähle, welches tolle Gitarrenpedal ich mir heute irgendwie aus dem Arsch gezogen habe. Also,
aber ist das so bei anderen Bands?
Das ja, gibt ja schon so ein bisschen so, dass die da jeden Tag irgendwelche Stories posten und so Behind-the-Scenes-Geschichten machen und sowas.
Das ist halt, du müsstest da eigentlich deine Person mehr zeigen oder uns.
Ja, aber das ist halt, ich weiß nicht.
Da haben wir halt keinen Bock drauf.
Ich glaube, da sind wir zu wenig Selbstdarsteller. Dass wir das geil finden. Oder vielleicht sind wir auch einfach zu alt. Kann auch sein.
Stimmt.
Also ich empfehle dann immer so, was ich immer einen sehr coolen, ist auch von der Idols, der Instagram-Account. Der ist immer jetzt relativ cool, weil der ist nicht nur Konzerteinkündigung und was die gerade machen, sondern zum Beispiel der Drummer von Idols, der John Beavis, der hat jetzt im März, ist der für eine wohltätige Stiftung für Frauen, die sich für Frauenrechte einsetzt, 100 Meilen gelaufen und da hat er irgendwie mit Spenden oder so.
Aber das finde ich dann wieder cool, weil das ist irgendwie das Medium klug nutzen. Also der stellt sich jetzt nicht hin und sagt so, ja, heute früh habe ich mir einen Marmeladentoast reingefahren, bitte applaudiert mir alle, weil ich mir den Marmeladentoast nicht verbrannt habe. Das ist halt was anderes. Okay. Wenn du auch die Reichweite hast, dann kannst du da auch ja mit viel Gutes machen.
Ja, aber
dann würde ich jetzt
zum Beispiel wieder
was anzukündigen. Also ich meine, wenn du jetzt sagst, okay, das hat jetzt einen konkreten Bezug zu deiner Band und sagst, hey, ich will, dass die Leute wissen, dass ich ein neues Album rausbringe, ja, das ist genau das Richtige, aber ich weiß nicht, ob man da so wirklich in die Tiefe gehen muss und da irgendwie als Selbstdarsteller dann auch agieren muss, weil es geht ja eigentlich um die Musik, oder?
Ja aber nee, mittlerweile nicht mehr. Mittlerweile bist du noch mehr als Mensch Produkt, als du es noch vorher warst, auch wenn du Musik machst.
Ja, vermutlich.
Ich glaube auch, ja.
Mittlerweile hat doch jeder Musiker, jeder, der Musik macht, hat dann mittlerweile mindestens einen Podcast oder mindestens irgendwie ein anderes Format noch, wo er sich präsentiert. Das ist doch...
Nee, absolut.
Guck mal, Casper macht mit Drangsal zusammen einer der größten Podcasts in Deutschland, gerade mit Verachtung. Dann hast du Olli Schulz, der macht seit Hunderten von Jahren Fest und Flauschig oder so. Das sind halt...
Wobei man Olli Schulz ja auch fast eher als Podcast-Mensch kennt, als Musiker fast...
Lehne mich jetzt mal aus dem Fenster.
Als Dunsel, als Trottel aus dem Fernsehen.
Oder ja, oder so. Genau, oder so als Hobbyidiot.
Ja.
Ja.
Ich glaube, das Ding ist, dass du musst heute überall präsent sein. Und dann gibt es halt die verschiedenen Kanäle und auf den verschiedenen Kanälen musst du dich unterschiedlich präsentieren. Und Instagram funktioniert halt auch über Personen. Mhm. Das heißt, du machst dann nicht nur Konzertankündigungen, sondern du zeigst halt die Person, wer ist der Sänger. Und dann zeigst du auch nicht, wie der Sänger unbedingt ein Gitarrenstück einspielt, sondern halt, wie er einfach sich was zu essen macht oder so, damit halt die Leute die Person hinter der Band kennenlernen. Und bei YouTube eben, auf dem anderen Kanal, hast du dann wieder die Musikvideos, irgendwie das Kunstvolle. Mhm. So hat jeder Kanal seine Berechtigung, oder weiß nicht, ob er seine Berechtigung hat, aber seinen Sinn halt für die Vermarktung der Band schlussendlich. Ich glaube, das ist echt so.
Dass aber das ist dann wieder die Frage.
Du musst überall präsent sein.
Das ist dann die Frage, wie weit du das Game halt mitspielen willst. Also in
klar, nein,
du dich da, also ist nochmal was anderes, wenn du jetzt wirklich damit dein Geld verdienst und wenn es halt wirklich dein mehr oder weniger Beruf ist, in Anführungszeichen, dann hast du da auch irgendwie eine andere Verpflichtung. Dann kannst du nicht sagen, so klar. Nö, ich setz mich jetzt hin und niemand erfährt von mir was, bis ich halt mal wieder Musik produziere.
Voll.
Weil natürlich du auch immer irgendwie aktuell bleiben musst, sonst hört dich halt niemand.
Nee, klar.
Und das ist halt so ein bisschen die Krux daran, weil entweder du spielst das Game mit und bist top aktuell oder du lässt es halt bleiben und keine alte Sau interessiert sich dafür, was du machst.
Voll.
Und ich weiß gerade nicht, ob irgendwie und über Konzerte sich, also wenn die Konzerte wieder mal sind, aber über Konzerte sich zu vermarkten, ist mittlerweile auch überholt, glaube ich. Das klappt auch nicht mehr so wirklich, wie es halt früher war, wie man sich halt früher hochgespielt hat über Konzerte. Da hat man jedes Wochenende 2-3 Konzerte gespielt und irgendwann war man Silbermond, die in der wohlheiligen
War halt so. Ja, also auch gerade bei den kleineren Bands, was ich mal gelesen habe, was ich total interessant und gleichermaßen schockierend fand, dass Bands, die jetzt nicht gerade irgendwie Stadien füllen, dass die tatsächlich von den Verkäufen von ihren Merchandise-Geschichten überleben. Also da geht es gar nicht mehr so sehr um die Musik, sondern das ist halt wirklich T-Shirts, Feuerzeuge, Teetassenuntersetzer, irgendwie sowas damit machen die, kommen die über die Runden. Das ist ja verrückt eigentlich so, weil da bist du halt dann wirklich Marke.
Aber echt? Aber findest du das? Ich meine, das ist ja wenigstens irgendwie dann noch so der persönliche Kontakt, wenn du irgendwie Merch kaufst. Das ist ja wirklich das, wo du dann der Band das abtrittst. Weil du weißt genau, wenn du das Album kaufst oder bei Spotify die Musik hörst, dann kriegen die einen ganz kleinen Prozentsatz davon. Selbst bei den Konzertkarten bleibt nicht viel hängen, aber eben beim Merch kriegt halt die Band direkt was ab. Das ist ja auch so ein bisschen supportmäßig. Also du gehst auf ein kleines Konzert und die verkaufen Shirts.
Ja.
Du ziehst das T-Shirt wahrscheinlich nie wieder an, aber du hast halt irgendwie die 25 Euro ausgegeben und weißt, das geht halt direkt irgendwie in die Band.
Nee, da hast du
schon recht. So habe ich mir das immer gedacht, deswegen finde ich das eigentlich relativ sympathisch, dass du da so deinen Anteil zahlst.
Also ich finde das auch nicht unsympathisch, ich fand es nur irgendwie schockierend, das mal zu hören, so dass es halt wirklich, also dass damit das Geld gemacht wird
sozusagen. Aber reich werden die auch nicht.
Nein, natürlich nicht.
Ich glaube, das ist echt...
Aber und vor allem, du wirst auch selbst über Spotify wirst du nicht reich. Nee. Selbst die Leute, die mit irgendwelchen 500 Millionen Klicks.
Nee,
das reicht auf
Wahl, die auch nicht.
Das reicht für die hinten und vorne nicht. Das
reicht für die Marmeladentoast.
Marketing und Werbe. Es gibt so eine schöne Rechnung, die ist auch schon ein paar Jahre alt, von Portishead. Die haben irgendwie in einem Jahr 12 Millionen Klicks von einem Song gehabt. Das hat dafür gereicht, dass einer sich im Monat Essen kaufen konnte von der Band. Das war's.
Ey, aber das ist eine geile Band, Mann. Fuck. Findet ihr nicht?
Sag mal einen Song. Ich hab da gerade gar nichts im
Portishead.
Glory Box.
Ich kenne. Ah, fuck, wie heißt
Glory das? Box ist
der Begriff. Ich muss googeln. Mein Lieblings.
The Rip ist ein
bekanntes. The Rip, Alter. Das ist so ein geiler Song, Mann. Das ist so ein geiler Song.
Okay. Ja. Ich glaube, da muss ich nachher mal reinlauschen. Ich habe da gerade
überhaupt nichts. Und die haben auch ein geiles Video. Ey, das ist ein geiles, abgefahrenes Video.
Und aber wie bitte dann, oder? Mit 12 Millionen Klicks und dann kann sich einer hier ein paar Stullen im Monat leisten.
Ja, mehr oder
weniger. Mager.
Das ist halt so. Aber gut, die Portishead, die sind mittlerweile auf so einem Level, die brauchen das auch nicht mehr so wirklich. Gut, die gibt's auch schon seit Ende der 90er oder so.
Ja.
Die haben auch bloß 4 Alben rausgebracht oder so. Das ist total irre Band, aber geil. Ja.
Aber
das ist halt so, ich glaube, der Anfang von Trip-Hop. So mit Massive Attack zusammen und die Gründe des
Hip-Hop. Ah, jetzt, da bimmelt langsam was, ja.
Abgefahren. Ja, kannst mal reinhören, das ist echt cool. Auch das Video ist geil. Also von The Rip, echt, das ist so richtig artsy. Richtig. Ja. Richtig düster auch.
Es ist so richtig artsy. Nee, kann man sich im Prinzip auch alle Massive Attack-Dingers angucken und FX Twin hat auch krasse Videos immer und so. Also von meiner Seite aus haben wir jetzt mehr als genug geredet. Ich werde langsam Hunger.
Ja, mein Hirn ist auch leer. Aber auf jeden Fall super interessant, Robert. Vielen Dank dir, ja.
Wir haben zu danken und gut, ihr haut jetzt nächsten Wochen wieder eine EP raus. In einem Jahr sprechen wir uns nochmal, wenn ihr die nächsten 3 EPs rausgehauen habt.
Ein bisschen so Ty Siegel-mäßig, alle 2 Wochen gibt's was Neues. Nur halt nicht in der Qualität,
aber gut. Gibt's von dem? Ja gut, aber Ty Siegel hat auch so, auch nicht immer abgeliefert.
Ja gut, also ist das halt so dieser Style, oder? Der funktioniert, oder man mag ihn oder man mag ihn nicht. Aber was man ihm nicht vorwerfen kann, ist, dass der nicht produktiv wäre.
Nee. Da muss ich aber sagen, dass King Gizzard besser abgeliefert haben in den letzten 10 Jahren. Irgendwie,
die haben auch
20 Alben rausgehauen.
Die interessantere Band irgendwie auch. Weil das halt
für mich
alles dabei ist.
King Gizzard ist eine der spannendsten Bands, die es in der modernen Musik jemals gab. Und das ist mein Schlusswort für heute.
Ich glaube, das kann man auch direkt so unterschreiben. Genau so kann man das sagen. Einfach Ausschluss, fertig. In die Gelände, Gartenhaus und so weiter und so fort.
Jetzt machen wir mal eine ganz professionelle Abmoderation, weil ich das ja auch so super kann. Dann bedanke ich mich nochmal bei Marcel und Felix dafür, dass sie sich Zeit genommen haben. Mittlerweile schon dunkel bei mir jedenfalls, im tiefsten Osten. Und ist ja so, ich wohne im tiefsten Osten, es tut mir leid. Und es war wirklich mal wieder schön Felix zu reden. Wir haben uns lange nicht mehr
gesprochen. Okay, danke.
Los an deine Trommel.
Du kannst ja meine Audiospur kannst du so rausschneiden. Das ist dann immer so eine Pause. Das
ist eine Diva.
Nein, weil er hat sich gerade. Es war schön mit Felix zu reden.
Ja, weil du dich so aufgeführt hast.
Ich habe mich nur bei Miley Cyrus aufgeführt.
Ja, aber das
ich mache einfach Fahrstuhl. Ich mache mal schöne Fahrstuhlmusik bei dir, eine Trommelmusik auf deine Spur und dann passt das.
Oh, köstlich.
Ach Mann. Na dann, habt einen schönen Abend noch, ihr beiden. Vielen Dank und.
Ach so, er bedankt sich. Du hast dich wirklich nicht bei mir bedankt.
Hat er doch.
Nee, hat er nicht.
Hab ich doch. Ich hab gesagt, danke Marcel, danke Felix.
Hat er gesagt?
Ach, scheiße,
okay, dann hab ich verbockt, sorry.
Ja, kannst du später dir nochmal anhören.
Sorry, das wollte ich nicht.
Direkt Sympathiepunkte gesagt.
Machen wir Stopp.
Stopp. Wir machen jetzt kein Hardcut, sondern ihr sagt jetzt schön Tschüss, dann sag ich nochmal Tschüss und dann kommt so ein lustiges Outro und dann ist das alles schön.
Ja, wunderbar. Sind wir jetzt dran?
Okay, dann. Ihr sagt jetzt Tschüss, ja.
Okay. Norbert, danke dir. Es war eine wahnsinnige Freude, mit dir zu ratschen über alle möglichen Themen.
Ja.
Und ja.
Hat uns gefreut, Norbert.
Danke dafür.
Danke.
Wir sind gespannt auf den Podcast.
Und ich komme im August mal nach München runter. Werden wir mal sehen, ob wir mal Zeit haben, uns zusammenzusetzen.
Das wäre mega.
Klar, das machen wir.
Perfekt.
Okay, dann danke euch. Danke an liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr zugehört habt. Und ciao.
Ciao, ciao. Ciao.